Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com den Chefredakteur Christian Immervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin, hallo Ole.
Der große Preis von Baku. Vor dem Rennen habe ich die Sendung tituliert Wieder Feuerwerk im Baku und was soll man sagen? Ja, es war noch dramatischer als 2017. Ich glaube, dieses Rennen hatte wirklich alles, was ein Formel-1-Fan sich wünschen kann und am Ende den Sieger Lewis Hamilton. Ob sich den dann der ein oder andere Fan gewünscht hat, das sei mal dahingestellt. Nichtsdestotrotz, wir hatten den traurigen Finnen, dem die Hoffnungen zerplatzt sind. Wir hatten die beiden Jungbullen, die sich die Hörner aufgestoßen haben. Wir hatten Adrian Newey, der seine Sachen gepackt hat und gegangen ist. Wir hatten Romain Grosjean, der wahrscheinlich von der roten Schildkröte von Marcus Ericsson getroffen worden ist. Und zwar sonst von nichts anderem. Also viel Dramatik, viel zu besprechen. Das machen wir natürlich heute in dieser Ausgabe. Aber bevor wir damit anfangen, wie immer erstmal eure Bühne, eure Rezension, ganz aktuell reinbekommen bei iTunes. Freuen wir uns immer, wenn ihr das macht. Am liebsten 5 Sterne, aber heute haben wir auch andere Rezensionen bekommen. Deswegen wollen wir die natürlich auch vorlesen. Wir beginnen aber mit einer 5-Sterne-Rezension von der Markus. Super Sendung. Ich liebe eure Expertise, aber auch mich an euren Meinungen zu reiben, besonders Oles. Macht weiter so. Auch bei Sky gab es keine derart fundierte Vor- und Nachberichterstattung. Danke. Schöne Grüße besonders an Christian Nimmervoll wegen seiner Arbeit Formel1.de. Dankeschön. Christian.
Grüße zurück.
Grüße zurück, ne? Dann der Bewerter-Seeker gibt uns 3 Sterne. Das macht aber nichts, denn das, was er schreibt, ist sehr interessant, kann ja jeder von euch auch mal für sich beantworten. Das, was gesprochen wird, ist sicherlich fundiert und auch interessant, allerdings sind die Folgen für den gelieferten Inhalt zu lang. Da hat man mit 2 Artikeln à 5 Minuten Lesezeit auf den einschlägigen Seiten nach dem Rennen genauso einen Wissensstand. Das lassen wir einfach mal so stehen und geben die Frage
an. Der Vorteil ist, man braucht dann nicht lesen.
Ja, das ist wie Hörbuch. Das ist wie Hörbuch. Wir verlängern einfach auch die Lesezeit. Hat man doch viel länger was davon. Von 5 Minuten auf 60 oder mehr. Ich meine, was wünscht sich ein Formel-1-Fan eigentlich mehr? Jensei schreibt 5 Sterne. Mir gefällt die Sendung sehr. Auch schön, dass die Zuhörer vorab Fragen und Anregungen zur bevorstehenden Sendung abgeben dürfen. Mir persönlich verkürzt und versüßt die Sendung die Zeit zwischen den Rennen. Klar solltet ihr weiterhin an der Audioqualität arbeiten. Allerdings überwiegt die Qualität der Inhalte den Ton bei weitem. Bitte weiter so. Ed Ole, von dir wünsche ich mir mal eine epische Begrüßung der Zuhörer. Eine, die wärmer ist als die Pizza von gestern. Dein Hallo. Zu Beginn der Sendung müsste man eigentlich klein schreiben. Keep racing.
Ja, aber es hat sich natürlich auch schon so eingebürgert, dass ich das immer so ein bisschen, monoton mache. Also von daher, ja. Vor allen Dingen, man erinnert sich am Ende der Episode auch nicht mehr an die Begrüßung. Das ist auch eigentlich egal.
Ole, vielleicht braucht man auch eine eigene Hymne.
Ja.
Ja.
Und das wäre natürlich eine Idee.
Vielleicht lassen wir das mal komponieren von dem, der die Formel 1 Hymne gemacht hat. Ich habe ein bisschen Geld übrig, klar. Sicher. Langstreckenfan, 4 Sterne, Hardcore-Fans, ? Euer Podcast ist wirklich eine Bereicherung, aber einige Sachen wundern mich doch wirklich. Das erste ist, dass ihr euch als Hardcore-Fans bezeichnet, dann aber herauskommt, dass der Herr Chefredakteur auch noch stolz darauf ist, das Rennen erst nach der Hälfte eingeschaltet zu haben. Er spricht wahrscheinlich von China. Aber Christian, ich glaube, das ist eine Fehlinformation in diesem Fall.
Ja, ich glaube, er spricht da auf Ole an.
Ja.
Bei dem war das ja tatsächlich so.
Richtig. Ole ist Langschläfer. Ja. Auch morgens kommt er aus dem Bett, sagt erstmal Hallo. Ja. Seine Verlobte.
Ganz genau.
Muss ihm dann erstmal den Kaffee intravenös. Also, er trinkt ja keinen Kaffee, glaube ich. Ne?
Ich trinke Kaffee tatsächlich. Nee.
Also von daher. Auf jeden Fall war das nicht Christian Immervoll. Das müssen wir mal hier feststellen. Ein echter Fan, schreibt Langstreckenfan, schaut sich jedes Training, jedes Qualifying, natürlich jedes Rennen komplett an, auch wenn es nachts um 3 oder 4 Uhr stattfinden sollte. Wer das Rennen erst nach der Hälfte anschaltet, mag viel sein, aber kein Fan. Ole, du bist also kein Fan.
Ich bin kein Fan, nee, deswegen mache ich auch diesen Podcast und bin in unserer Facebook-Gruppe und guck auch ganz viel, weil ich ja kein Fan bin, das ist klar. Ich bin Erfolgsfan. Guck nur, wenn Vettel gewinnt. Ja, das ist ganz wichtig. Nein, das ist natürlich Schwachsinn. Also Fan hin und her, aber man wird, glaube ich, auch irgendwann mal vernünftig und ich stell mir nicht im Wecker um 6, um dann um 7 ein Rennen zu gucken. Dann gucke ich das halt später on demand. Das ist ja das Tolle am Internet. Man kann es jederzeit gucken, dann auch später mit F1 TV. Früher ging das nicht, da musste man RTL gucken oder das auf Kassette aufnehmen. Da war dann noch Bambi drauf und sonst musste man überspielen, war alle traurig. Und ja, von daher ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Ich habe ja das China-Rennen, habe ich ja die zweite, die bessere Hälfte gesehen. Von da habe ich eigentlich alles richtig gemacht. Die erste Hälfte habe ich mir dann später einfach nochmal angeguckt. Dann habe ich auch alles gesehen. Also ja, ich gucke auch sonst jedes Training. Also so. Von daher.
Das Zweite, was mich irritierte, ist die merkwürdige Ansicht, dass Verstappen zu hart bestraft wurde, weil er mit seiner Rempelaktion niemanden geschadet hat. Er hat nicht ohne Not den Führenden der Weltmeisterschaft abgeräumt, sondern auch noch dessen Fahrzeug so beschädigt, dass er nach hinten durchgereicht wurde. Ein solch massiver Eingriff in die Weltmeisterschaft gehört stärker bestraft. Eine 10-Sekunden-Stop-and-Go wäre angemessen gewesen. Trotz dieser leicht parteiischen Einstellung ist der Podcast eine Bereicherung, vor allem für echte Fans, die alles aufsaugen, was es zum Thema Formel 1 gibt. Und zum Schluss, danke für das Interview mit Sascha Roos. Es wäre toll, ihn wieder in einer F1-Übertragung zu hören. Auch da möchte ich sagen, eigentlich sagt man uns nach, wir sind eher Anti-Verstappen.
Ja. Ja. Und ich weiß auch nicht, also das Ding ist, da werden wir sicherlich nachher natürlich noch sehr viel drüber sprechen. Ich weiß halt nicht, ob man auch immer so krass Anti-Verstappen sein muss. Ich lese auch schon wieder irgendwelche Kommentare, dass ja Verstappen in Baku Vettel den Sieg gekostet hat. Und da fasse ich mir wirklich an den Kopf. Aber das besprechen wir sicherlich gleich im Detail. Das
besprechen wir gleich. Wir machen nur noch eine Rezension. Der Michel-1975 schreibt mit 5 Sternen, bitte unbedingt so weitermachen. Dann machen wir das doch, lieber Michel. Und ja, für euch alle natürlich auch weiterhin gerne iTunes-Rezensionen schreiben. Wie gesagt, unser Recht, darauf zu antworten, das nehmen wir uns hier in diesem Podcast einfach auch, bedanken uns aber trotzdem auch bei allen, die uns 3 oder 4 Sterne geben. Und wir kommen jetzt zum Rennen und beginnen aber mal mit dem, was davor passiert ist, Christian, nämlich mit einer Regeländerung, die das Thema Auspuff betrifft. Und ich glaube, viele von euch wünschen sich natürlich auch mehr technischen Einblick in die Formel 1 und das, was passiert. Und das ist ja vor dem Rennwochenende noch rausgekommen, diese Neuregelung der FIA rund um den Auspuff. Da war ja Renault ganz besonders von betroffen oder der Auslöser davon, denn Renault hat ja diesen angeblasenen Heckflügel beziehungsweise den etwas hochgestellten Auspuff. Was ist denn da jetzt die Regeländerung?
Eigentlich ist es keine wirkliche Regeländerung, sondern was die FIA gemacht hat, war letztendlich eine Präzisierung beziehungsweise Einengung dessen, was man tun darf mit den Motorenmappings und so weiter, mit dem Anströmen des Auspuffs. Ich habe mir das im Vorfeld der Show kurz angesehen. Das ist eigentlich keine Revolution. Die hat auch keine unmittelbaren Auswirkungen darauf, wie das genutzt und getan wird. Ich glaube, der FIA geht's vor allem darum, dass sie unterbinden wollen, dass die Auspuffgase nicht nur des Motors wegen und des Motoranspruchsverhaltens gesteuert werden, sondern dass die auch dass sozusagen das Motorenmapping oder die Art und Weise, wie die Gase aus dem Auspuff kommen, genutzt werden, aerodynamisch. Und um das zu unterbinden, wurde einfach da das technische Korsett nochmal klar eng definiert, damit man da keine Entwicklungsauswüchse mehr erlebt. Aussage der FIA ist ja auch, dass das, was Renault tut, mit diesem leicht angeschrägten Heckflügel legal ist. Das hat einen kleinen Effekt, aber es hat keinen großen Effekt nach allem, was wir auch so gehört haben von Leuten, die sich damit auskennen. Also ich glaube, dass das Thema Exhaust Blowing, wie es ja die Engländer bezeichnet haben, ist kein großes mehr in der Formel 1. Das ist auch wahrscheinlich schon alles, was dazu zu sagen gibt. Also ich glaube, das Thema muss man nicht ganz groß kochen.
Okay, dann wollte ich aber trotzdem angesprochen wissen und vielleicht für den einen oder anderen von euch auch eine sehr interessante Information gewesen. Dieses Rennwochenende in Baku war sehr spannend. Es war sehr aufregend. Es hat, glaube ich, super viel Spaß gemacht zuzuschauen, besonders dieser Rennsonntag, Ole. Da war, ich habe es gerade angesprochen zu Beginn, wirklich alles dabei und es begann ja eigentlich schon beim Start, ne? Also erstmal richtig guter Start von Sebastian Vettel, super weggekommen und hat dann auch das Rennen quasi dominiert. Sein Teamkollege allerdings, ja, der hatte direkt mal einen Zusammenprall mit Esteban Ocon und auch da war der Aufschrei groß. Warum wurde Raikkonen eigentlich nicht bestraft?
Ja, das ist, glaube ich, ganz einfach, denn das war dann doch eher A, ein Rennunfall und B, Ocons Schuld, weil wo soll denn der Raikkonen da hin? Also er war natürlich nicht an ihm vorbei, das ist klar, aber ja, also das hat man gleich auf den ersten Blick gesehen, dass Ocon da nicht genug Platz gelassen hat und wo soll dann Raikkonen da hin? Und der hat ja da aufgepasst, der hat ja nicht einfach da reingehalten. Also das geht, glaube ich, schon zu einem sehr großen Teil auf die Kappe von Ocon. Wir haben es später bei Ricardo und Verstappen gesehen und bei einigen anderen auch, dass man in der Kurve sehr wohl zu zweit nebeneinander fahren kann. Von daher, ja, deswegen wundert mich das auch nicht, dass Kimi Räikkönen hier nicht bestraft wurde.
Nach dem Unfall, die ersten Boxenstops, ja, Räikkönen notgedrungen natürlich und Perez ist auch schon relativ früh reingekommen, Alonso ebenfalls, Hartley, Eriksson, Magnussen und Grosjean, auf dem wir natürlich auch noch zu sprechen kommen müssen in diesem Rennen. Aber alles sah ja, Christian, lange Zeit so aus, als ob Sebastian Vettel das Rennen gewinnen würde. Der war richtig gut unterwegs und dann, woran haperte es am Ende? War es einfach nur Pech, weil Mercedes da einfach klüger gehandelt hat, was Bottas Taktik anging, 40 Runden auf den Supersoft zu fahren, wirklich sehr, sehr lange Zeit, und dann die Safety-Car-Phase abzupassen, früh reinzugehen und früher als Sebastian Vettel. War es das Verhalten des Ferraris, dass der die Supersoft nicht so lange fahren konnte? Woran würdest du es festmachen?
Ich glaube, es war einfach die ausgleichende Gerechtigkeit für Melbourne, weil da hatten wir die Situation genau andersrum, dass Vettel von diesem Safety Car profitiert hat, weil er länger draußen war durch den Overcut, obwohl er an dem Wochenende nicht der Schnellere war. Und in Baku war halt die Situation genau entgegengesetzt. Mercedes hatte zwei Autos im Spiel, haben den Lewis Hamilton relativ früh reingeholt, also vor Vettel auch, mutmaßlich, um damit einen Undercut zu probieren. Was wir dann aber im Verlauf des Rennens festgestellt haben, war, dass das Baku nicht ein Undercut-Rennen war, sondern ein Overcut-Rennen. Das heißt, der spätere Boxenstopp war eigentlich sinnvoller, weil die frischen Reifen, um sie ins Temperaturfenster zu bringen, sodass sie richtig Performance liefern, hat es beim meisten paar Runden gedauert. Das hat man auch am Anfang gesehen, das hat man gesehen während der Safety-Car-Restarts, dass da immer echt alle Probleme hatten, die Reifen auf Temperatur zu bekommen. Das heißt, der frühere Boxenstopp war nicht wirklich hilfreich, weil du erstmal ein paar Runden gebraucht hast, um wirklich wieder auf Zeit zu kommen. Wohingegen die anderen mit gebrauchten Reifen, die noch draußen waren, die schnelleren Rundenzeiten fahren konnten. Dadurch wurde der Overcut grundsätzlich mal in Baku interessant. Und Mercedes hat das eben gespielt, dass man die Strategien gesplittet hat. Mit Bottas hat man einfach darauf gehofft, wir lassen den draußen. Interessant war dann ja auch in der Phase vor dem Safety Car, dass Bottas eigentlich die schnelleren Zeiten fahren konnte mit den alten Reifen als Vettel mit dem frischen. Er hat den Abstand reduziert, hätte aber natürlich, das muss man auch klar sagen, das hätte niemals gereicht, um vor Sebastian Vettel zu bleiben. Es sah mal kurzzeitig so aus, als hätte es regulär gereicht, um vielleicht Hamilton zu knacken. Auch das wäre sich aber, glaube ich, nicht ausgegangen, weil kurz vor dem Unfall und kurz vor der Safety-Car-Phase sind die Zeiten von Bottas dann doch langsam, ein bisschen langsamer geworden. Aber dadurch, dass das Safety-Car rauskam, konnte man natürlich mit Bottas diese neutralisierte Phase nutzen, um beim Boxenstopp weniger Zeit zu verlieren. Und das hat gereicht, um vor Vettel zu bleiben. Und Ferrari hat dann meines Erachtens nach eigentlich genau das Richtige gemacht und Vettel nochmal reingeholt. Hamilton wurde auch nochmal reingeholt, weil wenn die beim zusammengestauchten Feld wieder mit den alten Reifen gegen lauter Jungs rund um sich herum mit neuen Reifen gekämpft hätten, dann wären die völlig auf verlorenen Posten gewesen. Also diese auf den ersten Blick bisschen merkwürdige Entscheidung, dass Vettel und Hamilton da nochmal reingeholt wurden und eigentlich haben ja alle anderen genau das Gleiche gemacht, die war, glaube ich, richtig. Aber dazu kommen wir vielleicht später noch, aber vielleicht hätte Vettel mit diesen neuen Reifen und weil der Ferrari halt einfach ein bisschen schneller war, auch noch die Chance gehabt, das Rennen zu gewinnen. Also das ist so das, was da rund um diese Safety-Car-Phase passiert ist und warum Bottas aussah wie der sichere Sieger. Er war es dann ja nicht am Ende.
Richtig, denn ihm zerplatzen wahrlich die Träume und das ist ja wirklich sehr bitter gewesen für Valtteri Bottas, der ein tolles Rennwochenende hinter sich hatte, der auf Siegeskurs war dann irgendwann, genauso wie Sebastian Vettel zu Beginn des Rennens war Bottas es wirklich und ja, dann fuhr er in Teile, die bei einer Kollision zwischen Gasly und Magnussen im hinteren Feld quasi am Anfang der Startzielgeraden, wenn man so, also der Startziellinien, dort ist er reingefahren, dem ist halt der Reifen geplatzt, der hintere rechte Reifen und Ole, diese Bilder von Bottas, wie man ihn ja auf dem Boden sitzend, kniend, kauernd gesehen hat, das hat mir da mein Fernherz echt geblutet. Ich hätte es ihm echt gegönnt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich musste da, als ich das Bild dann gesehen habe, musste ich dann spontan an Mika Häkkinen denken. Ja. Anno 1999 in Imola und in Monza. So eine bisschen Parallele, wobei er ja hier noch nicht mehr da was für konnte. Und das ist halt wirklich extremes Pech und das kann einem auch wirklich nur leid tun, denn es ist jetzt das dritte Rennen in Folge, dass er hätte locker gewinnen können, oder gewinnen hätte können. Ja, aber dann ja aufgrund von Umständen das ja nicht tun konnte und er steht natürlich auch unter ja einem gewissen Druck und aber man muss halt auch sagen, er fährt halt wirklich gut die gesamte Saison bis jetzt. Für mich zum Teil wirklich auch besser als Lewis Hamilton und ihm wäre der Sieg definitiv zu gönnen gewesen und deswegen ist es einfach unglaublich ärgerlich und auch ist ja auch ein wunderbares Rennen gefahren. Und von daher, ja, ist echt schade. Also kann man nur hoffen, dass er da bald wieder auf die Siegerstraße zurückfährt. Und ich hoffe, dass er ihm in Spanien dann nicht die Hydraulik kaputt geht, so wie Häkkinen damals in Spanien 2001. Es ist ja so ein relativ ähnlicher Fall auch wieder. Von daher wäre das ganz gut, weil er hätte mit dem Sieg ja die WM-Führung übernommen, dürfen wir nicht vergessen. So ist er halt nur Vierter. Das ist halt echt. Und ich glaube, dass er durchaus eine Chance hat, da ein Wörtchen mitzureden.
Christian, würdest du auch mitgehen zu dem, was Ole sagt, dass Bottas teilweise besser fährt als Lewis Hamilton?
Ja, wenn man die ersten vier Rennen sich so komplett anschaut, dann war Bottas zumindest teilweise tatsächlich der Schnellere als Lewis Hamilton. Was ich allerdings glaube, in Baku hat es natürlich gut für ihn ausgesehen, weil er in Führung lag und der Sieg eigentlich auf dem Silbertablett lag. Silber ins Phrasenschwein direkt. Aber Baku war eigentlich ein Wochenende, wo Lewis Hamilton wieder der Schnellere war von den beiden. Sollte man, glaube ich, auch nicht vergessen. Also im Qualifying war Lewis Hamilton schneller. Im Rennen war Lewis Hamilton dann auch vor Valtteri Bottas bei normalem Rennverlauf. Also es hat sich dann so ein bisschen durch die Strategie gedreht. Aber ich bin völlig d'accord mit Ole, dass Bottas eigentlich eine starke Saison fährt. Auch was den Speed und das Tempo angeht, da würde ich sogar so weit gehen, ist er deutlich konkurrenzfähiger, als er das 2017 war. Ganz ähnlich wie übrigens auch Kimi Räikkönen. Auch der ist viel näher dran an Vettel und kann den richtig unter Druck setzen. Aber es ist irgendwie halt letztendlich doch immer so, dass die beiden Finnen dann das Pech ein bisschen anziehen. Bei Kimi war es jetzt auch in Baku ein bisschen Unvermögen. Und letztendlich sind es halt doch wieder die favorisierten Hamilton und Vettel, die dann irgendwie die Punkte mitnehmen und abstauben. Und ich glaube auch langfristig gedacht, um die WM fahren werden.
Wir machen unsere erste kurze Pause und sprechen dann weiter gleich hier in Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de über den großen Preis von Baku, über Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, die Red Bulls, Romain Grosjean, Nico Hülkenberg, über alle. Wir sprechen heute über alle hier auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Paul Bosworth und Blair Namnoom kommentieren die Heimspiele der Mainz Athletics live. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt meinsportradio.de hören.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Sebastian Vettel, ja, er wollte noch mal ran nach der Safety-Car-Phase. Er ist rangefahren an Valtteri Bottas. Ja, und hat alles rausgehauen, was er raushauen konnte. Es war zu viel. Er verbremste sich und fiel damit von Platz 2 auf Platz 4. Und das war das zweite Rennen in Folge, dass Sebastian Vettel in aussichtsreicher Position lag, einen Angriff gestartet hat. Dieser Angriff ging nach hinten los. Ja, und am Ende hat es beide Male nicht mal fürs Podium gereicht, lieber Ole. Was machen wir jetzt daraus? Ist es Übermut von Sebastian Vettel? Ist das echtes Racing? Und da geht auch mal was schief. Und verbaut er sich damit schon Chancen auf die WM?
Ja, also soweit würde ich jetzt nicht gehen. Jetzt noch sehr früh in der WM. Aber er hat natürlich die WM dafür verloren. Und er hätte das Rennen ja locker gewinnen können. Er hat ja auch das ganze Rennen ja dominiert und kontrolliert. Von daher, ja, aber ich glaube, das passiert einfach. Das hätte Lewis Hamilton und genauso passieren können. Und Lewis Hamilton ist das ja eigentlich auch passiert. Halt nur nicht in der Situation. Von daher, ja, es war natürlich, die Reifen waren natürlich auch kalt. Das war, muss man überlegen, die kommen da auch mit wirklich Topspeed an, mit 350. Und dann ist da ein Auto vor dir, zwei sind irgendwie hinter dir und so. Und dann willst du natürlich da vorbeigehen, weil natürlich nur noch auf Platz 2 liegst aufgrund des Safety Cars. Und dann geht sowas halt auch mal schief. Aber, und das finde ich halt erstaunlich, in den Interviews, die er gegeben hat, war er erstaunlich ruhig. Sicherlich ärgert er sich dann drüber. Aber ja, er wirkte jetzt nicht irgendwie so angefressen, so wie es sonst, also früher immer war, als was nicht funktioniert hat. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Und ich glaube, da werden sich noch einige Chancen für ihn bieten. Und aktuell ist ja Ferrari glaube ich, was das Auto angeht, schon ein Stück vor Mercedes und deswegen ist er da noch relativ positiv.
Ja, aber ich glaube, festzuhalten bleibt, Christian, er musste es versuchen, also es war, glaube ich, die Chance für ihn, das zu schaffen. Ich persönlich hätte vielleicht noch ein bisschen gewartet an seiner Stelle, zumindest so ein paar Kurven. Ich glaube, er wäre so oder so an Bottas vorbeigegangen, aber da kommt halt der Sebastian Vettel durch, der er nun mal ist, nämlich schnellstmöglich an das Ziel auf Platz 1 und dann schießt man nochmal über das Ziel hinaus, das passiert einfach mal. Diese Ruhe, die Sebastian Vettel ausstrahlt, ja, die ist schon fast gespenstisch ruhig für seine Verhältnisse. Also ich hätte dann doch in diesem Fall auch erwartet, dass er sich da so ein bisschen mehr ärgert, aber Ulla hat es gesagt, in Interviews war er ruhig und gelassen. Glaubst du, das ist, weil er weiß, dass der Ferrari aktuell stärker ist als der Mercedes?
Das trägt sicher dazu bei, weil wenn man die ersten vier Rennen jetzt zur Revue passieren lässt, dann ist es meiner Meinung nach so, dass Vettel und Ferrari das bessere Paket sind als Hamilton und Mercedes momentan. Wir gehen aber auch davon aus, dass Hamilton und Mercedes ihr Potenzial, das in diesem Auto steckt, wegen dieser Reifentemperaturproblematik, wo das Fenster bei Mercedes ein extrem enges ist, noch nicht so richtig nutzen kann. Und wenn man dann jetzt drauf blickt, okay, jetzt haben wir 4 von 21 Rennen gefahren, für Vettel ist eigentlich, er hat natürlich auch seine Zwischenfälle gehabt, aber so speedtechnisch wirklich alles gut gelaufen. Für Hamilton eigentlich überhaupt nicht. Der wurde ja schon kritisiert, auch von Bernie Ecclestone, das ist nicht mehr der Lewis, den wir gesehen haben, schon mal und so weiter. Und trotzdem führt Lewis Hamilton jetzt in der WM. Das würde ich mir schon als Anlass nehmen, ein bisschen nachzudenken und ob diese Punkte nicht am Ende der Saison fehlen könnten. Und ganz konkret zu dem Zwischenfall beim Restart in Baku, finde ich, dass Sebastian Vettel schon einen Fehler gemacht hat, weil wenn man sich den Restart anguckt hat, wie die aus der Geraden da rauskamen oder aus der letzten Kurve rauskamen, sah es ja auf den ersten Blick eher so aus, als würde sich gegen Lewis Hamilton verteidigen müssen. Ja. Am Ende der langen Geraden hat Ferrari aber eigentlich das ganze Wochenende einen Überschuss gehabt. Also da waren die mit die schnellsten und auch schneller als der Mercedes. Und das heißt, und deswegen hat es wahrscheinlich auch probiert und die Chance gesehen. Das heißt, soweit für mich nachvollziehbar. Aber gerade mit diesen Reifen, die vielleicht noch nicht auf Temperatur sind nach dem Restart, das muss ein Sebastian Vettel wissen, das muss ein Charles Leclerc nicht wissen, aber ein Sebastian Vettel sollte das besser im Griff haben und ich bin da bei dir, Kevin, meiner Meinung nach wäre besser beraten gewesen, er hätte da noch zurückgesteckt, weil Hamilton hatte ja durch diesen Überschuss am Ende der Geraden eigentlich im Griff und ich bin mir ziemlich sicher, dass er in den letzten, was waren es noch, 2 Runden oder so, ja, oder 3, hätte er mit Sicherheit noch die Chance gehabt gegen Bottas. Und wenn nicht, ja, dann nimmst du halt einen zweiten Platz und die Punkte auf Hamilton trotzdem mit. Ja. Das hat er meiner Meinung nach schon versemmelt. Er hat es dann mit dem vierten Platz eh noch einigermaßen gut gerettet. Das hätte auch anders ausgehen können. Aber für mich war das ein klarer Fehler von Sebastian Vettel auf sehr, sehr hohem Niveau. Das muss man dazu sagen, da stimme ich euch zu. Aber wenn es um die WM geht, reden wir halt von allerhöchstem Niveau.
Und wer war der Nutznießer? Und Ole, was habe ich dir bei WhatsApp geschrieben, als die Safety-Car-Phase war?
Du hast geschrieben, dass Lewis Hamilton das Rennen noch gewinnt.
Ja, ja.
Du hast natürlich auch geschrieben, weil Bottas ihn vorbeilässt,
ja,
mit Absicht.
Ja,
das war, aber das wollen wir mal unter den Tisch kehren.
Vielleicht hat Bottas hat die Teile gesehen, gesagt, da muss mir das Team nicht sagen, dass da fahre ich mal drüber, mal gucken, was passiert.
So wird's gewesen sein, ja, genau so.
Genau so.
Ja, aber ist natürlich das Glück des Tüchtigen. Ich glaube, Lewis Hamilton war der Einzige, der mit diesem Sieg nicht gerechnet hat.
Aber also, auch da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, ich grätsche einfach mal rein. Dieses Understatement von Lewis Hamilton ist natürlich auch, hätte er sich so, also dieses ungläubig tun und sowas und ja, ich habe es auch irgendwie nicht verdient und sowas und ich meine, klar, er möchte jetzt ein bisschen bescheidener sein und deswegen macht er sich auch die Cornrows und kommt nicht mit der Afro-Locke an, aber also Christian, und da dachte ich so, Mensch, Lewis, du wusstest ganz genau, dass deine Chance noch kommen könnte und ich habe tatsächlich Ole geschrieben, dass er das Rennen noch gewinnt, das haben wir ja auch getippt, du und ich, ne, im Tippspiel, du bist natürlich Tagessieger geworden, Christian, bei unserem Kick-Spiel.
Trotzdem noch auf Platz 198 im Tippspiel, also naja, ist dann auch nicht so geil.
Ja, aber trotzdem ist festzuhalten, Lewis Hamilton gewann das Rennen und ich habe dann tatsächlich geschrieben, dass ich glaube, dass Bottas ihn noch vorbeilassen musste, hätte vorbeilassen müssen, das hat sich dann selbst erledigt und so ist Lewis Hamilton Nutznießer. Ja, aber auch diese ganze Art und Weise, Lewis Hamilton sich gibt, wie nimmst du das auf? Also für mich war das ein bisschen too much Understatement in diesem Fall.
Ich kann verstehen, was du meinst, aber ich nehme ihm das ehrlich gesagt sogar ab. Ich glaube, Lewis Hamilton ist ein Typ, der sich tatsächlich mehr freut über Siege, und eigentlich hat er ja nichts anderes gesagt, wenn die wirklich aus eigener Kraft erkämpft sind. Und gestern war es so, oder vorgestern, je nachdem, wann die Leute den Podcast hören, dass Lewis Hamilton halt klarer Zweiter war hinter Sebastian Vettel. Da wusste er auch, da hätte er keine Chance gehabt. Durch das Safety Car fiel er dann auch noch hinter Bottas zurück. Ich nehme ihm das ab, dass er sich nicht als der würdige Sieger dieses Rennens fühlt. Ob man das jetzt dann so mit ein bisschen Selbstdarstellertum und ich will es nicht sagen Mitleid, das ist das falsche Wort, aber ich glaube, es weiß jeder, was ich meine. Ob man das damit noch so groß anreichern muss, das sei mal dahingestellt. Aber grundsätzlich diese Emotion, die halte ich für glaubwürdig bei ihm.
Klar, glaubwürdig. Also ich glaube ihm das auch. Nur ich denke dann so, was wäre, wenn Raikön gewonnen hätte oder ein Perez? Also ein Perez vor allem, ne? Ich glaube, der wäre komplett ausgetickt. Und ich meine, das war ein wichtiger Sieg für Lewis Hamilton. Es war sein erster Saisonsieg. Und egal, wie er ihn erfahren hat, am Ende steht Ole Lewis Hamilton auf 1 und ist jetzt führend in der Formel 1 Fahrerwertung. Und ich glaube, das ist für sein Ego, für diesen Europastart in Spanien. Und in Spanien ist er eigentlich recht stark unterwegs, der Lewis Hamilton. Glaube ich, genau der richtige Zeitpunkt, auf 1 in der Fahrerwertung zu sein.
Ja. Also, das ist halt der entscheidende Punkt. Er ist halt auf 1 in der Fahrer-WM. Ne? Und jetzt, glaube ich, weiß er, hoppala, können ja doch gewinnen. Ist ja eigentlich doch gar nicht alles so schlimm. Und jetzt kann ich die Zügel wieder in die Hand nehmen. Von daher könnte das natürlich jetzt ein Motivationsschub sein. Und für das Momentum, ja, was immer so häufig angesprochen wird, positiv sein. Ich glaube, er weiß aber auch, dass sie aktuell nicht das beste Auto haben und dass das halt hier nur Glück war und dass, ja, weil Terry Bottas in diesem Rennen auch besser war. Ja, also von daher ist es, glaube ich, so ein bisschen gemischt, die Gefühlslage, aber er wird den Sieg sicherlich gerne mitnehmen und darauf aufbauen. Vielleicht ja, beginnt da ja jetzt eine Siegesserie. Man weiß es ja nicht. Man muss natürlich auch sagen, Vettel, das ist jetzt das zweite Rennen in Folge, wo er ja die maximale Punkteausbeute nicht holen konnte. Ja, zweimal schlecht gepunktet hat, obwohl er eigentlich ja die Pace hat, um zu gewinnen. Und Lewis Hamilton, bei dem ist das Gegenteil. Er fährt immer so ein bisschen hinterher. Will ich mal sagen, vor allem was die Aufmerksamkeit angeht, die ist halt auf anderen. Und jetzt konnte er das ausnutzen. Und vielleicht ist es ja auch so, dass er jetzt dieses Jahr vielleicht die Weltmeisterschaft gewinnt. Das würde ich ja mal gar nicht ausschließen, aber halt nicht so dominant wie in den Vorjahren, sondern sich zur Weltmeisterschaft hamstert.
Ist das vielleicht auch die große Stärke, die Lewis Hamilton hat, Christian, dass er, was diese Ergebnisse angehen, wo er nicht die maximale Punkteausbeute einfährt. Anders als bei Sebastian Vettel, der dann wie letzte Woche in China irgendwie auf Platz 6 oder 7 noch abfällt, dass sich Hamilton immer so unter den ersten Vieren irgendwie halten kann, in solchen Situationen, in denen Vettel angegriffen hätte. Ich glaube nicht, das Gleiche gemacht hätte in dem Moment. Ich glaube, er hätte es ein bisschen anders gemacht. Da bin ich eigentlich fest von überzeugt. Aber dass Hamilton diese Diskrepanzen, die er dann in den Rennen hat, also er fällt kaum aus, er ist dann unter den ersten Vieren, dass das dieses Hamstern, wie Ole es nennt, und es passt bei Lewis Hamilton irgendwie total, diese besondere Klasse, die er hat, für einen Weltmeistertitel eigentlich prädestiniert in dieser Saison?
Ja, es war natürlich einfach auch ein bisschen Glück, muss man dazu sagen, dass ihm halt logisch Dinge nicht passiert sind, wie klar, Vettel und Verstappen bei der Kollision. Das hätte Lewis Hamilton theoretisch auch treffen können, da war ja Vettel dem Verstappen einfach ausgeliefert. Aber was schon richtig ist, ist, es lief bisher eigentlich nicht so gut für Mercedes wie erwartet. Wir waren ja nach dem Wintertest davon ausgegangen, dass die das stärkste Auto haben. Das sah in Barcelona auch danach aus. Und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Mercedes es regelmäßig schafft, dieses Potenzial des Autos wirklich abzurufen. Weil ich glaube nicht, dass der Ferrari zwangsläufig das schnellere Auto ist. Ich glaube nur, Mercedes schafft es noch nicht, das Potenzial immer hundertprozentig abzurufen. Weil dieses Reifenfenster, und das wurde jetzt schon oft thematisiert, beim Mercedes so schmal ist und schmaler als beim Ferrari, dass Ferrari das einfach öfter trifft. So, und wenn Mercedes das jetzt besser auf die Reihe kriegt und stark entwickelt in der Saison, kann ich mir gut vorstellen, dass die mindestens auf Augenhöhe kommen mit Ferrari sehr, sehr bald, vielleicht schon in Barcelona, vielleicht sogar vom reinen Speed, den das Auto hergibt, eher schneller sein werden. Und dann ist es natürlich gut, weil dann hat er jetzt in diesen ersten vier Rennen alles richtig gemacht und diese Phase, wo er nicht das schnellste Auto hat, schadensbegrenzt überstanden. Und schadensbegrenzt ist ja, wenn du die WM anführst, eine maßlose Untertreibung. Also von daher läuft es für Lewis Hamilton in meinen Augen momentan ganz hervorragend. Und ich glaube, und das ist nur Bauchgefühl, dass Mercedes als Team reagieren wird auf das, was man bisher an Defiziten hatte, dass die das hinkriegen werden und dass sie im Sommer sehr, sehr stark sein werden. Und die entscheidende Frage wird dann sein, kann Ferrari da mitziehen? Kriegen auch die diesen nächsten Entwicklungsschritt richtig hin und können die da mithalten? Aber das wird mit Sicherheit eine harte Nuss, glaube ich. Und der dritte Player im Spiel, das wollen wir auch noch nicht ganz vergessen, ist Red Bull. Da bisher, meiner Meinung nach, Verstappen bei aller Kritik an den Dummheiten, die er so begangen hat bisher, eigentlich der schnellere Fahrer, meines Erachtens. Ricciardo mit Sicherheit insgesamt der bessere, weil er einfach weniger Blödheiten gemacht hat. Aber Verstappen, glaube ich, der schnellere. Aber Red Bull hat halt im Gegensatz zu Mercedes in diesen ersten vier Rennen richtig, richtig viele Punkte liegen gelassen und hat schon einen richtig großen Rückstand. Und deswegen sehe ich Stand heute Lewis Hamilton als WM-Favoriten an, muss ich sagen.
Ja, was Red Bull angeht, ja irgendwie same old story, ne? Aber da sprechen wir dann gleich noch drüber. Lass uns doch über den letzten im Bunde sprechen, aus diesen beiden Top-Teams, Kimi Räikkönen, der diesen Unfall mit Esteban Ocon nach dem Start hatte, sich dann wieder zurückkämpfen musste, das auch geschafft hat. Ja, und am Ende auf Platz 2 gelandet ist, Ole. Der zweite Platz, auf jeden Fall ein Erfolg für ihn. Er wirkte auch ein bisschen glücklicher noch als die letzten Male, vielleicht ja auch, weil Sebastian Vettel nicht auf dem Podium stand, so oder so. Glaube ich schon, dass Kimi und seine Frau Mintu war ja auch da. Man hat auch schon gemerkt, glaube ich, dass der schon noch will, aber irgendwas passt dann immer nicht, dass es wirklich noch für einen Grand Prix-Sieg reicht. Müssen wir jetzt unsere Prognose, dass Kimi Räikkönen kein Rennen mehr gewinnt, überdenken? Oder muss man das jetzt einfach mal so sehen, weil da ja Sebastian Vettel quasi selber schuld ist?
Ja, also weiß ich gar nicht. Also das Ding ist, die Chance, dass er nochmal ein Rennen gewinnt, ist dieses Jahr höher als die letzten Jahre. Ja, also weil er, glaube ich, wirklich ein bisschen Bock hat. Und weil ihm das Auto auch liegt und weil das Auto auch schnell ist. Und was natürlich unterm Strich dasteht, ist, dass er vom Ende des Feldes noch auf Platz 2 gefahren ist. Natürlich aufgrund der Umstände so ein bisschen begünstigt, aber das muss er halt erstmal trotzdem machen. Die Frage, die man natürlich dann umgekehrt stellen muss, wenn er nicht mit Ocon aneinander geraten wäre, was wäre dann gewesen? Muss man mal so in den Raum stellen. Und ich glaube, ich tippe immer auf, es wäre lustig, wenn er ein Spa-Rennen gewinnen würde dieses Jahr. Also er kann schon, glaube ich, noch gewinnen. Ich würde es nicht ausschließen, wenn er denn darf. Was mich gewundert hat, im Übrigen, war, dass er hier Vettel nicht vorbeigelassen hat. Dann am Ende, als der den Verbremser gemacht hat. Da dachte ich für einen kurzen Moment, als er auf Turn 2
so zugefahren ist, auch, genau.
Lässt er ihn jetzt vorbei oder nicht?
Er hat es nicht gemacht.
Und er hat es nicht gemacht. Und am Ende Platz 2 für Kimi Räikkönen, was ja gut ist. Also von daher, ich würde es gar nicht ausschließen, aber dafür muss natürlich auch Ferrari, glaube ich, ein bisschen mitspielen und mal sagen, so, das ist jetzt mal Kimis Rennen.
Ihr wollt einen Cliffhanger, liebe Freunde da draußen? Dann gibt es jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich nach dieser Pause über alle außer Red Bull. Erstmal. Lasst euch noch ein bisschen zappeln. Das ist ganz klar. Wir müssen ja, das Wichtigste kommt zum Schluss heute. Ne? Deswegen bleibt ihr schön dran, denn gleich geht es natürlich um die, die ordentlich auf sich aufmerksam gemacht haben. Nämlich Force India, Renault, Sauber, McLaren und Brandon Hartley. Also, bleibt dran.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Du kannst das Knockout kriegen.
Oder das App. Jetzt. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Der große Preis von Aserbaidschan in der Nachbetrachtung hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de mit Kevin Scheuren, meiner Wenigkeit Ole Waschkau und Christian Nimmervoll. Und wir kommen jetzt zu Platz 3 und das ist Sergio Perez. Und Christian, wenn es einen Platz 3 Hamster gibt, und wir bleiben jetzt einfach beim Hamstern, das passt nämlich bei ihm auch ganz gut, dann ist das Sergio Perez. Und was hat Force India eigentlich da in Baku rausgeholt aus den Autos? Schon im Qualifying Ocon und Perez super stark. Im Rennen hat sich Ocon das Rennen quasi selber zu schwer gemacht, hat es direkt nach dem Start weggeschmissen. Sergio Perez ist geduldig geblieben, ruhig geblieben. Der Force India hat gehalten und am Ende steht Platz 3 und wir halten fest, wenn Lewis Hamilton auf dem Podium steht, dann steht auch Sergio Perez oftmals nicht weit weg tatsächlich. Im letzten Jahr gab es das ja auch schon öfter. Aber für Checo, glaube ich, und für das ganze Force India Team ein Riesenergebnis und hoffentlich nicht nur ein Strohfeuer.
Ja, ganz, ganz wichtig, weil Force India hat ja wirklich von der Pace her einen ganz schwierigen Saisonauftakt gehabt. Letztendlich nach 4 Rennen, auch dank dieses Ergebnisses gestern, steht aber Force India auf dem 6. Platz in der Konstrukteurs-WM und Haas auf dem 8. Das ist auch wieder so ein Fall. Haas hat halt durch eigenes Unvermögen viele Punkte liegen gelassen. Force India hat das mitgenommen, was möglich war. Und in Baku war, glaube ich, auch deswegen so viel möglich, natürlich durch die Rennumstände auch, aber sie waren ja auch schon, wie du richtig sagst, im Qualifying richtig dabei, waren eigentlich relativ klar Best of the Rest, und da hat, glaube ich, der Mercedes-Motor schon geholfen. Es heißt ja, dass Ferrari inzwischen mindestens auf Augenhöhe ist. Toto Wolff in seinem berühmten Understatement sagt sogar, der Ferrari-Motor ist inzwischen besser als unserer, wage ich zu bezweifeln, weil wir in Baku auf dieser langen Geraden einfach sehen konnten, plötzlich waren Force India und Williams, die ja beide mit Mercedes-Motoren fahren, richtig konkurrenzfähig. Williams auch, die waren 11., 12. im Qualifying, ganz knapp am Q3 gescheitert mit diesen Fahrern. Das heißt, das Paket war in Baku richtig gut. Und das lag mit Sicherheit auch an dieser Mercedes-Power. Und Force India hat dann einfach alles richtig gemacht, zumindest auf der Perez-Seite der Garage. Ocon war natürlich auch ein bisschen unglücklich. Und was Perez, dass der wieder auf dem Podium steht, ist für mich irgendwie unerklärlich. Also er ist so richtig der Anti-Hülkenberg, weil die beiden fahren ja in ähnlichen Regionen ganz häufig, auch als die Teamkollegen waren schon. Aber Perez steht irgendwie ständig auf dem Podium und Hülkenberg nie. Ob das jetzt einfach eine Verkettung von wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig vielen Zufällen ist immer, oder ob das auch irgendwas mit Qualität tatsächlich zu tun hat, mit irgendeiner Form von Instinkt oder Riecher, ich kann es nicht beurteilen, aber er schafft es halt irgendwie immer wieder. Und Force India jetzt in einer ganz guten Position, auch im Hinblick auf die Saison gesehen, weil die haben reagiert. Die wissen inzwischen, was am Auto nicht gepasst hat. Man grenzt das ja irgendwo auf den Bereich Seitenkästen und so weiter ein. Wird noch ein bisschen dauern, bis die Updates wirklich am Auto sind. Also Ottmar Safnauer sagt oder hat nach Baku gesagt, das wird sich für Barcelona noch nicht ausgehen, aber sehr früh danach, mit den nächsten Updates, wird man dann hoffentlich wieder dort sein, auch vom Speed her, wo man hingehört. Von den Punkten sind sie ja jetzt schon fast, und dann sehe ich für Force India schon Möglichkeiten, dass die da vielleicht sogar mit McLaren und Renault mitmischen in diesem Jahr, aber zumindest dahinter sich, glaube ich, als feste Größe wieder etablieren können. Irgendwie hat dieses Team einfach eine Qualität, in der Saison, gemessen an den Mitteln, die sie haben, extrem stark weiterzuentwickeln. Das überrascht mich immer wieder, war aber die letzten Jahre immer so. Und anscheinend beweisen sie das auch 2018 wieder.
Christian Nimmervoll, ein Mann der Überleitung, als ob er das schon länger macht mit diesem Radio hier. Nico Hülkenberg und Sergio Perez. Ich finde diesen Vergleich sehr, sehr passend. Der Anti-Hülkenberg. Und Nico Hülkenberg, lieber Ole, damit kommen wir auch zu Renault. Was soll man da sagen? Er hat eigentlich 2017 nochmal neu aufgelegt, nämlich in aussichtsreicher Position sein Auto an die Wand gefahren. Diesmal nicht vorne, sondern hinten. Und Philipp Klüter schreibt, das ist leider der Grund, warum ich nicht glaube, dass Hülkenberg in die drei großen Teams kommt. Ohne Bedrängung in die Wand gefahren. Und Ole, ich glaube, da hat Philipp recht.
Ja, also das ist halt wieder typisch, ne? Also vielleicht sollte er sich mal irgendwie bei Checo Perez nach einer mexikanischen Staatsbürgerschaft oder so bemühen. Oder bei Lance Stroll mal anrufen oder bei Daniel Ricciardo mal irgendwie ein Seminar nehmen oder sowas. Also das ist ja wirklich, also es ist Unvermögen und Pech zugleich, glaube ich. Er ist einfach nicht da, wenn es drauf ankommt. Er hatte natürlich jetzt auch das Problem mit dem Qualifying, klar, wo er zurück musste. Aber dennoch, also du kannst das Auto doch nicht da gegen die Wand setzen, du bist ja nicht Romain Grosjean. Also, wobei das war ja, das wissen wir ja, das war ja Markus Eriksson. Sie sind ja hinten reingefahren. Also da trifft man Romain Grosjean. Keine Schuld, aber ja, also das ist, vor allen Dingen, er lag ja wirklich an einer sehr, sehr guten Position. Ich weiß ja nicht, lag er auf, ich glaube, er lag auf 4 oder 5 an der Stelle und er fährt einfach in die Wand. Ja. Also das ist schon klar, der Wind und sowas, aber ich meine, bitte.
Und
bitte, also komm, soll er nach, vielleicht fragt er mal irgendwie bei Fernando nach, ob er ihm nicht noch einen Platz bei Toyota irgendwie geben könnte. Vielleicht hat er da wieder mehr Glück. Aber ja.
Bei allem, allem Spott, und ich finde, der Spott ist tatsächlich in diesem Fall so ein bisschen angebracht, Christian, und das klingt vielleicht hart für einige von euch, aber ich glaube, Nico Hülkenberg ist auch keiner, wo man jetzt sagen kann, das ist jetzt Anfängerfehler oder sonst was, sondern damit muss er umgehen können, weil er ja auch eine Art und Weise an sich hat teilweise, wo man auch dann denkt, so ja, ist jetzt für den einen sympathisch, für die anderen wirkt er vielleicht arrogant. Man muss aber festhalten, Renault hat einen super genialen Sonntag erwischt. Also diese Szene nach dem Start, als beide Renaults mit den Red Bulls gefightet haben, und ich glaube wirklich, dass das größte Problem in Anführungsstrichen, was Renault noch hat, ist die Aerodynamik, dass sie da hat Red Bull noch diese gewissen Vorteile gehabt, weil die Motoren sind gleich. Nur es hat immer ein bisschen was gefehlt, aber diese Duelle zwischen Sainz und Verstappen, zwischen Hülkenberg und Ricciardo, da ging's ja hoch her. Und dann passiert Hülkenberg das, während Sainz am Ende auf Platz 5 fährt, noch fast an Sebastian Vettel vorbeikommt. Und ja, was soll man da sagen? Eigentlich am bittersten eigentlich für das gesamte Renault-Team, weil da wären ja wirklich maximale Punkte möglich gewesen.
Ja, das stimmt. Und es darf, also es kann natürlich passieren auf so einem Stadtkurs, dass du mal einen ganz kurzen Moment der Unaufmerksamkeit hast. Aber eigentlich darf es nicht, ja. Also,
und vor allem 2 Jahre hintereinander.
Also, ja. Absolut, das sieht wirklich nach außen sehr, sehr unglücklich aus. Auch wenn es, ja, es kann passieren, das darf eigentlich nicht passieren. Was aber, glaube ich, wichtig ist zu analysieren, ist, dass Renault nicht übereuphorisch werden sollte wegen dieser Performance in den ersten Runden, als man mit Red Bull auf Augenhöhe gefahren ist, weil da haben 2 Faktoren eine wichtige Rolle gespielt. Das erste war, die Renault hatten die Ultrasoft-Reifen drauf. Das heißt, die hatten von Haus aus eine Spur mehr Grip und haben das ganz gut genutzt. Und das zweite ist, so manch anderer hatte ja selbst mit den Ultrasofts Schwierigkeiten, die unmittelbar in den ersten Runden oder nach dem Restart auf Temperatur zu bekommen. Jetzt wissen wir, dass der Renault als Reifenfresser gilt. Das heißt, der beansprucht die Reifen sehr, sehr stark. Das ist in der Regel ein Nachteil, wenn es gegen Ende des Stints geht jeweils, aber natürlich ein Vorteil, ein ganz dramatischer Vorteil bei Rennen wie in Baku, wo andere Schwierigkeiten haben, die Reifen ins Fenster zu bekommen, weil dadurch, dass der Renault die Härte rannimmt, ist der Renault einfach im perfekten Fenster gewesen, wo es die Red Bulls ganz offensichtlich noch nicht waren, und deswegen konnten die diese Pace gehen. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich ein aussagekräftiges Bild war, wie die Lage momentan sich zwischen den beiden Teams verhält. Aber es stimmt natürlich, Renault hat grundsätzlich einen guten Job gemacht, waren im Rennen dann eigentlich unterwegs dazu, Best of the Rest zu sein, und der Hülke hat es halt wirklich weggeschmissen. Ganz interessant in dem Kontext vielleicht auch, ich habe mich heute wirklich eine Stunde lang oder so mit jemandem unterhalten, der für uns CFD-Simulationen durchführt, zu eigentlich einem anderen Thema, nämlich diesem vereinfachten Frontflügel, der das Überholen erleichtern soll in Zukunft. Und wir haben uns dann noch ganz lang drüber unterhalten, was denn in Baku mit diesem Wind los war. Über den haben ja alle Fahrer geschimpft und geklagt. Und dabei wurde mir erklärt, dass Wind halt schon eine extreme Auswirkung haben kann auf die Aerodynamik. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, hat ja auch Kimi Räikkönen getroffen im Qualifying, ganz dummer Fehler im Übrigen, hat die Pole weggeschmissen und war dann Sechster. Also Kimi hat einiges falsch gemacht dieses Wochenende, finde ich. Aber in so einer Situation, wenn du mit 200 aus einer Kurve rausfährst, und dann auch noch Rückenwind hast von 30 km/h, heißt das de facto, was die aerodynamische Komponente angeht, fährst du eigentlich nur 170, hast 30 km/h weniger Luftstrom sozusagen auf dem Flügel, und das kostet natürlich richtig Abtrieb. Und in Baku waren die Winde recht stark. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob das bei Räikkönen und Hülkenberg jetzt tatsächlich eine Rolle gespielt hat, aber zumindest die Möglichkeit, dass das eine Rolle gespielt hat, ist da. Hat ja auch immer wieder Fahrer überrascht dieses Wochenende, und das kann man vielleicht so ein bisschen als eventuell schützend anführen. Aber ja, ich bin 100%ig bei euch. irgendwie, der Nico Hülkenberg fährt richtig, richtig stark momentan. Ich glaube, kaum einer hätte damit gerechnet, dass er Carlos Sainz wirklich so in die Schranken weisen kann. Großartig, also am fahrerischen Potenzial, das er hat, liegt es mit Sicherheit nicht. Aber irgendwie ist eben anders als bei Perez, bei ihm passieren die Scheißdinger immer dann, wenn er die Chance hat, irgendwas zu erreichen. Und wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ist das wirklich eine Qualität? Ist es eine Verkettung von Zufällen immer und immer wieder? Keine Ahnung, vielleicht gleicht sich das irgendwann später in den beiden Karrieren mal aus, aber ja, es ist so, momentan Nico Hülkenberg, wenn die Chancen da sind, und gestern war wirklich eine große Chance, dann versendet er es halt entweder irgendwie oder hat Pech oder wie auch immer, aber es klappt halt einfach nicht für ihn.
Wer absolut seine Chance genutzt hat, ist Young Charles, Ole. Charles Leclerc auf einem sensationellen 6. Platz für das Sauber-Team, ein wahnsinnig geniales Ergebnis. Also ich glaube, man kann sich mit Superlativen gar nicht mehr überschlagen. Also Charles Leclerc, ich finde ja tatsächlich, diese Ähnlichkeit zu Jules Bianchi ist auch äußerlich ja gegeben, ne? Und die beiden verbindet auch ein wahnsinniges Talent, und das hat Charles Leclerc endlich auch mal unter Beweis stellen können. Auf einem Kurs, der gar nicht mal so einfach ist, wo man aber auch die Stärken des Sauber gesehen hat, aber vor allem auch die Stärken von ihm selbst. Denn er hat sich ja gegen namhafte Konkurrenz auch durchgesetzt dort vorne. Das hat nicht nur damit zu tun, dass er irgendwie Glück hatte, sondern er hat auch viele Duelle für sich entscheiden können. Und ich glaube, für ihn ganz persönlich war es auch mal wichtig, weit, weit, weit vor Marcus Ericsson zu stehen.
Ja, das war, glaube ich, mal ganz gut. Nachdem wir ja hier auch schon gesagt haben, dass irgendwie ja mit Charles Leclerc jetzt nicht so wirklich was los ist dieses Jahr, und dass man das auch so im Internet so gelesen hat, war dieses Rennen ja dann doch der Beweis dafür, dass er dahin gehört, und ja, war auch eine Bestätigung seiner Leistungen in den Nachwuchsklassen, und das hat nicht nur was mit Glück zu tun, hatte es hier tatsächlich überhaupt nicht, wenn man ehrlich ist, auch nicht wegen Safety Car oder irgendwie sowas, sondern es war ja ganz einfach so, dass er ja die ganze Zeit da gefahren ist, ähnlich übrigens auch wie Lance Stroll, zu dem wir sicherlich gleich nochmal kommen. Und von da absolut verdient. Und es zeigt natürlich auch, dass der Sauber im Renntrim ziemlich gut ist. Denn das ist ja schon das zweite Punkteresultat in den ersten vier Rennen, nachdem ja Marcus Ericsson auch schon Punkte geholt hat. Also der kann nicht so schlecht sein, und der macht sich natürlich der aktuelle Ferrari-Motor sehr, sehr, ja, bezahlt. Das ist schon, glaube ich, ein sehr großer Unterschied. Das Auto, weiß ich nicht, aber sie sind ja immerhin in der Qualifikation auch nicht mehr Letzter. Man kommt zwar nicht immer in Q2, wobei, da muss man ja auch sagen, da war ja Charles Leclerc auch schon wieder sehr gut, glaube ich, auf 11 in Q1. Also so ein bisschen wie Pascal Wehrlein auch die vergangenen Jahre. Immer so ein bisschen so ein Ausrufezeichen schon früher setzen. Ich hoffe, er fährt nächstes Jahr dann nicht DTM. Die Ähnlichkeit zu Jules Bianchi ist natürlich gegeben, also auch äußerlich. Das finde ich auch immer wieder erstaunlich, wie ähnlich die sich eigentlich sehen, als wenn das irgendwie Klone wären oder so. Vor allen Dingen sollte ja eigentlich Jules Bianchi 2015 auch für Sauber fahren. Vielleicht sogar ja für Marcus Ericsson, wer weiß das schon so genau. Aber ja, ich hoffe, du bist nicht erschrocken, als dann der LKW auf der Strecke war.
Ich wollte diesen Kommentar eigentlich vermeiden, tatsächlich.
Ich musste ihn leider bringen, weil es lag halt in der Luft, auch, glaube ich, bei den Hörern. Aber es ist ja nichts passiert.
Wie komme ich denn da jetzt raus? Christian, du hast ja eine Schwäche für das Sauber-Team, ne? Ich glaube, das hat dich auch ganz persönlich gefreut, dass Sauber so ein gutes Ergebnis eingefahren hat.
Ach, ich sehe Sauber wie die Schweiz, nämlich ziemlich neutral. Aber was mich tatsächlich gefreut hat, war, dass Leclerc jetzt endlich mal geschafft hat, sein Talent unter Beweis zu stellen. Weil ich glaube, wir haben ihn ja teilweise auch kritisiert nach den ersten drei Rennen, zu Recht, weil er es einfach nicht geschafft hat, dieses Talent, das zweifellos immer da war, auf die Straße zu bringen. Und er hat selbst dann erzählt am Baku-Wochenende, dass er jetzt langsam versteht, was er mit dem Setup tun muss, damit er seine Stärke wirklich ausspielen kann. Er hat zugegeben, dass er sich da jetzt ein bisschen stärker an Marcus Ericsson auch orientiert und kommt damit einfach besser klar. Ich glaube, er versteht jetzt langsam, dass die Formel 1 halt nicht die Formel 2 ist, sondern dass das ein bisschen anderes Fahren erfordert. Und dann hat er das wirklich auf Anhieb jetzt in Baku top umgesetzt. Also war im Qualifying schon sehr stark, war in den Trainings sehr stark. war am Freitag bei den Long Runs extrem stark. Also wir haben das auch in unserer Long Run Analyse am Freitag, die mein Kollege Heiko Stritzke datenseitig durchführt, schon gesehen, dass Leclerc da fast best of the rest war im Mittelfeld, und das hat er dann auch auf die Straße gesetzt, und soweit ich das sehen konnte, er war nicht ständig im Bild, auch wirklich fehlerfrei umgesetzt. Also das war die erste Talentprobe von einem jungen Mann, von dem wir hoffentlich noch mehr sehen werden. Und was die Ähnlichkeiten zu Gilles Bianchi angeht, habt ihr alles gesagt, das ist unglaublich. Es ist fast so, als wäre irgendwie der jüngere Bruder jetzt da oder so.
Ja, es gibt dieses eine Bild, wo was bei bei Instagram, glaube ich, auch gepostet worden ist mit Frederik Vasseur. Und dann dachte ich so, wenn du so mit müden Augen drauf guckst, dann ja, haben wir jetzt auch zu Genüge gesagt. Ole, du hast in unserem kleinen Livestream, den wir gemacht haben, auf unserer Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans, McLaren als die Punktehamster im Mittelfeld ausgemacht. Und das stimmt. Alonso und Van Dorn in den Punkten. Aktuell bleibt für McLaren der 4. Platz in der Konstrukteurswertung. Das ist best of the rest. Das ist richtig gut. Ja, und auch da muss man sagen, Fernando Alonso setzt sich so langsam auf dem 7. Platz fest. Ist das so das Maximum, was Alonso auch erreichen kann, was realistisch ist für McLaren in den einzelnen Rennen? Oder glaubst du, da geht tatsächlich über die Saison noch mehr?
Naja, letztendlich muss man sagen, dass der 7. Platz ja realistisch gesehen für jeden das beste Maximale erreichbar ist unter normalen Umständen. Weil davor haben wir 3 Autos, mit 2 Fahrern, wer rechnen kann, ist das 6, die davor sind, klar davor sind vor allen anderen. Von daher ist das natürlich das Maximale. Ich denke auch, dass unter Umständen auch noch mehr gehen kann für McLaren, insbesondere für Fernando Alonso. Es kommt sicherlich auf die Rennstrecke an. Ich bin mal so ein bisschen gespannt, zum Beispiel auf Monaco oder auf Ungarn, mal wieder auf Silverstone vielleicht sogar auch und ähnliche Strecken. Also ich denke schon, dass sie durchaus um Platz 4, 5 mal mitfahren können. Vielleicht unter glücklichen Umständen sogar mal auf dem Podium. Ja, also das wäre eigentlich das Bild der Saison. Fernando Alonso wieder auf dem Podest, und wir haben es ja jetzt mit Checo Perez, Free Checo, erlebt, dass es geht. Und wir haben es ja auch mit Pierre Gasly in Bahrain erlebt, dass man sowas durchaus rausfahren kann. Deswegen würde mich das nicht wundern. Und Fernando Alonso wieder mit einem fantastischen Rennen. Also muss man überdenken, er ist ja in der ersten Runde zurückgehumpelt an die Box. Da haben wir ja schon gedacht, er muss aussteigen. Und der Unterboden war danach ja so ein bisschen lädiert. Und dann fährt er halt noch auf Platz 7 wieder vor. Absolut fantastisches Rennen, obwohl sie ja gar nicht so stark aussahen am Wochenende. Und sie haben jetzt in jedem Rennen gepunktet. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob sie mit jemandem mit beiden Autos gepunktet haben, aber hier auch schon wieder mit beiden Autos in den Punkten, weil man Stoffel van Dorn kurz vor, in der Safety-Car-Phase noch, oder kurz, ja, in der Safety-Car-Phase reingeholt hat. Nochmal Ultrasoft. Und dann ging's vom vorletzten Platz nochmal hoch auf Platz 9. Und das muss man sagen, das ist einfach eine fantastische Leistung. Sie haben sicherlich nicht die Pace, die sie gerne hätten. Also ums Podest mitfahren und Red Bull angreifen, das wird schwierig. Da ist auch, glaube ich, Renault noch ein bisschen besser. Aber sie holen halt Punkte. Das haben sie halt die ganzen letzten Jahre nicht gemacht. Und von daher sind sie da, denke ich mal, auf einem guten Weg. Und Stoffel van Dorn müssen wir erwähnen, wie gesagt, Platz 9. Also wieder mit beiden Autos in den Punkten. Das schafft Haas nicht.
Ja. Und Fernando Alonso 10 Punkte vor Verstappen in der WM.
Ja, guck mal.
Das hätte vor der Saison wahrscheinlich auch keiner gedacht.
Nee. Und dann noch in einem orangen Auto. Also bitte. Das wäre eigentlich toll, wenn Verstappen eigentlich zu McLaren wechseln würde. Aber es wird nicht passieren.
Das glaube ich auch nicht. Zwei Fahrer noch, die es auch in die Punkte geschafft haben. Für beide ein tolles Ergebnis, ein gutes Rennen gefahren. Lance Stroll auf Platz 8 und Brandon Hartley auf Platz 10. Ja, für Stroll, dessen Teamkollege Sergej Sirotkin, wie ich fand, ein gutes Wochenende erwischt hat, der dann aber im Rennen das Pech hatte, ja, eingequetscht zu sein zwischen Alonso und Hülkenberg, und ja, das Rennen dann nicht beenden konnte. Im Gegenteil, musste ausscheiden. Aber Lance Stroll mit einer wirklich soliden Leistung. Baku scheint ihm zu liegen, Christian. Nicht nur auf der PlayStation, sondern letztes Jahr ja bereits im Rennen. Ja, und auch dieses Jahr im Rennen. Deswegen das Maximum eigentlich für Williams, dieser 8. Platz.
Ja, kann man nichts sagen, hat der gut gemacht. Natürlich muss man auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, das war jetzt nichts Außergewöhnliches. Williams, haben wir schon gesagt, sicher mit Mercedes-Vorteil ein bisschen auch in die diese Position überhaupt gekommen. Aber Stroll hat nichts falsch gemacht, hat im Gegensatz zu anderen auch kein Pech gehabt und dann die ersten Punkte mitgenommen. Sirotkin ganz ähnlich, das fand ich fast noch beeindruckender, weil er bisher doch relativ stark abgefallen ist. War am Baku-Wochenende, hat zwar auch einen blöden Fehler im Training gemacht, aber war dann eigentlich relativ nahe an Stroll dran. Also auch der kommt langsam so ein bisschen rein ins Fahren, aber das ist immer noch nicht erleuchtend und ganz ähnlich wird auch meine Analyse zu Brandon Hartley ausfallen. Machen wir uns nichts vor, beide, Stroll und Hartley, hätten unter normalen Umständen dieses Rennen nicht an den Positionen beendet, wo sie letztendlich gelandet sind. Also ja, schön, dass sie jetzt mal angeschrieben haben, damit ist aber auch gut, sehr viel mehr war das nicht. Nur gerade bei Stroll haben wir gesehen, letztes Jahr hatte er dann in Kanada Punkte geholt und dann kam Baku und irgendwie plötzlich mit diesem Erfolgserlebnis auf der Heimseite ging es dann irgendwie. Vielleicht passiert bei beiden sowas Ähnliches jetzt, dass sie sagen, okay, jetzt haben wir mal angeschrieben, das macht vielleicht ein bisschen lockerer, vielleicht kommen sie dann besser in Schuss. Zu Gasly muss man natürlich noch, beziehungsweise zu Hartley muss man natürlich noch sagen, was der da am Samstag gemacht hat mit Gasly und diesem Reifenschaden, war natürlich totaler Brainfade. Ja. Also da in der Mitte der Strecke zu fahren und dann auch noch Linie zu wechseln, wenn da von hinten einer rankommt, da wäre es klüger gewesen, einfach in der Mitte zu bleiben. Und das weiß wirklich jedes Kind, das Motorsport macht, dass du nicht Linie wechselst, wenn hinten jemand rankommt. Das war wirklich blöd, aber ich meine, gut, der hat sich auch dafür entschuldigt. Damit ist es wahrscheinlich auch gut, aber das darf in einem Formel-1-Fahrer eigentlich nicht passieren. Ich erinnere mich noch, ich habe mal vor Jahren einen Seat Leon Super Coppa getestet am Slowakia-Ring und da waren gleichzeitig auch Formel 3000 Autos unterwegs. Und die kamen natürlich wahnsinnig schnell im Rückspiegel dann immer ran. Und jeder sagt dir bei der Instruktion, wenn die da kommen, du kannst eigentlich nichts falsch machen, aber wechsel auf keinen Fall die Spur. Also das ist wirklich... Ja, das war sau blöd, dafür gibt's keine anderen Worte.
Nee, hat er auch den Rüffel bekommen von seinem Team und ja, diesen Rüffel wahrscheinlich auch genutzt und am Ende den 10. Platz rausgefahren. Ja, wir sprechen nach einer kurzen Pause, würde ich sagen, dann über die beiden Aufreger-Teams, über die Aufreger des Wochenendes, des Sonntags. Wir sprechen über Haas, wir sprechen natürlich über Red Bull. Und ein kleiner Fun-Fact am Rande, wir haben jetzt den Fall, dass nach dem 4. Rennen bereits alle Teams auf jeden Fall einmal gepunktet haben. Letztes Jahr war es das auch nach dem großen Preis von Aserbaidschan, als dann endlich alle Teams mal gepunktet hatten. Damals war der große Preis von Aserbaidschan aber das 3., 6., 8. Rennen. Also... Ja, die Teams sind näher zusammen und deswegen können wir uns, glaube ich, noch auf einiges gefasst machen diese Saison. Aber jetzt könnt ihr euch gleich gefasst machen auf die große Diskussion. Wer hatte eigentlich Schuld? Verstappen oder Ricciardo? Was passiert mit den beiden? Ja, und was war los mit Romain Grosjean? Bleibt dran bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de. Wer wird DHB-Pokalsieger 2018? Das Final Four. Live auf meinsportradio.de. Im ersten Halbfinale am Samstag, den 5. Mai ab 15 Uhr treffen der SC Magdeburg und der amtierende deutsche Meister Rhein-Neckar-Löwen aufeinander. In Spiel 2 heißt es dann ab 17.45 Uhr. TSV Hannover-Burgdorf gegen die HSG Wetzlar. Das Finale Sonntag, den 6. Mai ab 15 Uhr. Das Final Four 2018. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. 2 große Aufreger, über die haben wir zu sprechen. Und wir beginnen mal an dieser Stelle mit Haas. Und ja, es gibt einige Haas-Fans bei uns in der Starting Grid F1-Fansgruppe, die das absolute Kotzen kriegen, um die einfach mal zu zitieren. Kevin Magnussen. Ja, ein Ergebnis, worüber man nicht groß sprechen muss. Und ich glaube, noch viel weniger eigentlich über Romain Grosjean und da dann doch wieder so viel mehr, Christian. Haas hat immens abgebaut. Du hast es vorhin beschrieben, individuelle Probleme und die werden eigentlich immer gravierender. Und wo wir ja darüber gesprochen haben, zu Beginn der Saison muss Haas die Punkte sammeln, denn im Laufe der Saison wird das immer schwieriger für die. Ja, und dann kommt die Boxencrew mit Problemen und dann kommt Romain Grosjean, der sich heute wahrscheinlich immer noch fragt, wo Marcus Ericsson in ihn reingefahren sein soll. Denn auf den Kamerabildern ist wirklich davon nichts zu sehen. Er war einfach selber schuld und bekommt damit zu Recht die goldene Himbeere des Sonntags.
Ja, was soll man dazu sagen? Die Bilder sprechen ja eigentlich völlig für sich. Ist natürlich, das hat unser Experte Max Surer bei den Noten auch gesagt, ist natürlich auch schon anderen passiert, hinterm Safety Car solche Dummheiten zu machen, kommt auch erschwerend hinzu. Wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, diese Reifenproblematik, die in Baku jetzt verschärft war. Vielleicht hat er auch noch so eine Windböe mitgekriegt, wie auch immer. Trotzdem, das war natürlich mit großem Abstand der blödeste Fehler, der gestern irgendwem passiert ist. Darf nicht passieren, darf auf gar keinen Fall passieren. Und jetzt ist halt wirklich so, Haas steht an 8. Stelle der Konstrukteurswertung mit 11 Punkten. McLaren mit Sicherheit in den ersten 4 Rennen das langsamere Auto gehabt als Haas, hat, glaube ich, 3-mal so viele Punkte. Ja, das war schlecht executed, wie die Engländer sagen. Kann man nicht anders bewerten. Die Boxengeschichte in Melbourne, jetzt diese Nummer, Magnussen gestern im Übrigen auch, hat man in der Rennübertragung gar nicht so gesehen, aber später wurden dann Videos davon veröffentlicht, von dieser Nummer mit Pierre Gasly, wo der Rückspiegel abgefallen ist, an dem sich Bottas dann den Reifen aufgeschlitzt hat. Unfassbar, was Magnussen da bei 300 Sachen, wie der den Gasly da in die Mauer gedrängt hat. Pierre Gasly dann ja auch gesagt, Kevin Magnussen, der gefährlichste Fahrer, der mir je begegnet ist. Es sah für mich so aus, als hätte ihn Magnussen einfach nicht gesehen gehabt, aber trotzdem, es war eine wirklich, wirklich, wirklich unnötige Aktion, ihn da in die Mauer reinzudrängen. Und ja, so stehen für Haas halt nach 4 Rennen zweimal eine 0 und insgesamt 11 Punkte. Man hat nur einen Punkt mehr als Sauber. Das sieht echt nicht gut aus und ich glaube tatsächlich auch, das habe ich ja von Anfang an gesagt, Haas hat am Anfang eine gute Basis, aber meiner Meinung nach werden die zwangsläufig im Entwicklungsrennen zurückfallen. Also da hat man die größten Chancen in diesem Jahr schon liegen gelassen und da müssen sie sich nur selbst an die eigene Nase fassen.
Interessant auch der Unterschied zwischen zum Beispiel Nico Hülkenberg und Romain Grosjean. Nico Hülkenberg fährt sein Auto gegen die Wand, sagt, sorry guys, I crashed. Und Romain Grosjean fragt, what the hell happened? Ericsson hit me! Also warum kann er denn nicht einfach sagen, Ole, meine Güte, ich habe einen Fehler gemacht, sorry, und das einfach auf sich nehmen. Und da jetzt noch Marcus Ericsson reinzuziehen, also finde ich mega bescheuert.
Ja, wahrscheinlich, weil du so in dem Tunnel irgendwie drin bist oder so, dass du da natürlich erstmal denkst, irgendwie dir fährt jemand hinten rein. Oder halt so paranoid bist oder ich weiß nicht, also ich finde das auch absolut bescheuert. Er hat ja aber später im Interview gesagt, dass er sich da irgendwie, glaube ich, verdrückt hat auf irgendwelchen Knöpfen und dann so. irgendwie sowas war da. Ist natürlich sehr dämlich, also, und das wirft jetzt auch kein gutes Bild auf Haas. Ich erinnere mich noch an Brasilien 2016, wo er, glaube ich, auf Platz 6 oder 7 lag und dann im Regen das Auto gegen die Wand gesetzt hat. Ja, auch hinterm Safety Car, glaube ich. Sogar noch vorm Start. So war es ja. Vorm Start das Auto in die Wand gesetzt. Das muss man auch erstmal schaffen. Dafür ist Romain Grosjean ganz gut. Vielleicht, ja. Hat er auch bei Nelson Piquet Junior paar Lektionen genommen. Flavio Briatore war ja da am Wochenende.
Da haben wir es wieder. Und das alles für Lewis Hamilton.
So ist es nämlich. So. Danke, Merkel. Ja, also, das ist halt extrem dumm. Und das von Kevin Magnussen habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ist aber auch jetzt halt blöd, ne? Also, denen fehlen halt jetzt die Punkte und sie bekleckern sich jetzt nicht mit Ruhm. Und ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass sie Punkte holen können, wird jetzt nicht mehr mit der zunehmenden Rennenanzahl. Und von daher absolut unnötig. Und er lag ja wirklich auf Platz 6. Und Kevin Magnussen lag ja auch zwischenzeitlich auf Platz 10. Wie man das dann so wegschmeißen kann, das ist mir ein komplettes Rätsel. Und ich glaube, es ist auch Romain Grosjean ein Rätsel, der ja auch schon wieder Probleme in der Quali hatte mit seinem Getriebe und da schon am Verzweifeln war. Und Bremsprobleme, es läuft einfach nicht für den Franzosen. Und da schwinden natürlich die Chancen aus Ferrari-Cockpit. Es erhöhen sich die Chancen aufs Indica-Cockpit, wenn er so weitermacht. Aber ja, Das wird vielleicht Günther Steiner dann einfehlen oder so, ich weiß nicht. Aber ja, extrem dumm. Und ich bin mal gespannt, ob sie dann in Spanien wieder mehr machen können. Ich bin da aber nicht so positiv, ehrlich gesagt.
So, Margarete Schreinemakers mal zu zitieren. Jetzt kommen wir zu dem Moment, auf dem Sie am meisten gewartet haben. Und ich, das kann ich Ihnen sagen, am allermeisten. Googelt das mal. Red Bull Racing.
Googelt mal lieber Margarete Schreinemakers. Ja? Ich glaube, das ist das viel größere Problem an dieser Stelle.
Red Bull Racing. Was ist da passiert, Christian? Wer hat Schuld? Diese Szene, Verstappen und Ricardo, sie beide fahren diese lange Gerade entlang und alles sieht danach aus, dass Ricardo irgendwie überholen will, die Ricardo typischen Zickzackkurven fährt. Man sieht ganz, ganz leicht, wie Verstappen die Linien wechselt. Wir haben gerade darüber gesprochen, wenn ein Auto von hinten kommt, dann die Linie nicht wechseln. Vorne darf man einmal die Linie wechseln. Wenn man es streng nimmt, hat Verstappen zweimal die Linie gewechselt und plötzlich wird er langsamer. Das ist noch das Allerkomischste gewesen für mich. Hat er angebremst, hat er sich irgendwie vertan oder so. Jedenfalls, am Ende ist Ricardo hinten drauf gefahren, aufgebockt und wir haben gesehen, wie Adrian Newey die Sachen packt und gegangen ist. Dicke Luft bei Red Bull und die Schuldfrage immer noch ungeklärt. Wie siehst du es, Christian?
Ja, hundertprozentig aufklären können wir die natürlich auch nicht ohne die Telemetriedaten, weil was
die du ansprichst ist,
entweder hat Verstappen unglücklich früh gebremst oder Ricciardo mit dem Messer zwischen den Zähnen unglücklich spät, um da irgendwie vorbeizukommen. Also das, was sozusagen die Basics sind dieser Kollision, die können wir nicht beurteilen. Wir hoffen natürlich, dass Red Bull sich an einem gewissen Punkt dazu äußern wird. Aber was man schon sagen kann, sind zwei Dinge. Das erste ist, Verstappen hat auf der Bremse die Spur gewechselt. Das war schon in den vergangenen Jahren immer wieder ein Thema. 2016 hat die FIA ja sogar eine Regel eingeführt, dass das nicht erlaubt ist. Wurde damals in den Medien als Anti-Verstappen-Regel gehandelt, weil Verstappen derjenige war, der das ausgelöst hat, der das am meisten gemacht hat und wo sich viele, viele, viele seiner Fahrerkollegen drüber beschwert haben. Wurde dann 2017 wieder abgeschafft, weil man gesagt hat, man möchte nicht jedes Racing zu Tode bestrafen. Das heißt, vom Regelstandpunkt her war das okay, was Verstappen damit gemacht hat. Der doppelte Spurwechsel meines Erachtens nach auch, weil das halt, ja, also da kann man ein bisschen, wie soll ich sagen, Toleranz sozusagen gewähren und das war meiner Meinung nach in dem Bereich. Was aber meiner Einschätzung nach auch sehr schwer wiegt, ist ganz einfach, dass Verstappen wusste, er fährt gegen den eigenen Teamkollegen und die Geschichte zwischen den beiden hat sich ja schon das ganze Rennen durchgezogen. Das war das dritte Duell, glaube ich, wo es dann zum Crash gekommen ist oder sogar das vierte, wo Ricciardo probiert hat, vorbeizukommen. Einmal ist es ihm ja auch gelungen und Verstappen hat da wirklich hart, meiner Meinung nach zu hart verteidigt, zu hart. Nicht, weil er grundsätzlich zu hart war, aber weil du, glaube ich, gegen den eigenen Teamkollegen dich da vielleicht ein bisschen in so einer Situation auch mal entscheiden solltest, okay, das lasse ich jetzt gehen, einfach um nicht das Risiko fürs Team einzugehen. Und aus Ricciardos Sicht war es dann halt so, der ist endlich, nachdem er das ganze Rennen gefühlt schneller unterwegs ist als Verstappen, der ihn aber mit Biegen und Brechen nicht durchlässt, obwohl es der eigene Teamkollege ist, kommt dann endlich daran vorbei. Und dann haben wir wieder diese Overcut-Undercut-Problematik, die in Baku jetzt eben speziell war, wo der frühere Boxenstopp eigentlich eher ein Nachteil war, fährt dann plötzlich wieder hinter Ricciardo, hinter Verstappen. Und dass der total heiß ist und sich sagt, so, jetzt aber, kann ich verstehen. Deswegen wäre meine Einschätzung, wie gesagt, vorbehaltlich dessen, was wir nicht wissen, wer hat jetzt wann gebremst, einer zu früh, einer zu spät. Aber unabhängig davon wäre mein Gefühl ein ganz ähnliches wie das von Niki Lauda, nämlich das geht so 70-30 auf Kappe von Verstappen, weil Verstappen war meiner Meinung nach schon eher der Auslöser dafür. Ricciardo hätte es aber auch verhindern können, das muss man auch sagen. Wie gesagt, spannend wird jetzt wirklich die Aufschlüsselung, so wir denn jemals davon erfahren sollten. Hat Verstappen früher gebremst als sonst? Hat Ricciardo zu spät gebremst? Weil das ist letztendlich das, was dann die Schuldfrage entscheidet.
Ist eine ähnliche Sachlage wie bei Vettel eigentlich, ne? Hätte Ricciardo gewartet, bin ich auch davon überzeugt, dass er Verstappen dann in einer der nächsten Kurven bekommen hätte. Aber ja, hätte, ne? Und
Wäre Fahrradkette, ne?
Genau. Diese Telemetriedaten, Christian, könnte Liberty sagen, bitte veröffentlicht die, das hat jetzt öffentliches Interesse gerade, oder könnte Red Bull die einfach dauerhaft unter Verschluss halten?
Ja, klar könnte Red Bull die dauerhaft unter Verschluss halten. Also das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, wäre, wenn die FIA irgendwie gesteigertes Interesse daran sieht, das publik zu machen aus irgendeinem Grund, aber das haben sie ja mit Sicherheit nicht. Aber Liberty wird, also wenn, dann muss Red Bull das freiwillig machen.
Das machen sie sicherlich nicht.
Ob sie das tun werden.
Ja, wollte gerade sagen, das werden sie wahrscheinlich nicht machen, weil am Ende müsste man vielleicht zugeben, dass Verstappen erneut einen großen Bock gebaut hat. Und dann, Ole, ist natürlich die nächste Frage, was macht Red Bull? Ja, es wird Konsequenzen geben, das hat Dr. Helmut Marko gesagt. Auf Formel1.de war zu lesen, dass beide Fahrer sich beim Team entschuldigen müssen. Glaubst du, Ole, das war schon alles oder glaubst du, da kommt noch mehr?
Naja, die werden wahrscheinlich noch eine Geldstrafe bekommen. Ne? Vielleicht gibt es auch sowas wie eine Teamorder, ja, Multi 333 vielleicht oder sowas, ich weiß nicht. Aber ja, sie werden jetzt nicht Danny Kiat ins Cockpit setzen. Und auch nicht Robert Kubica im Übrigen. Und ja, ich glaube, die beiden wissen halt, dass sie Scheiße gebaut haben. Und zwar auch beide. Also ich würde da gar nicht zu sehr auf Verstappen gehen, was natürlich alle machen. Da lese ich dann auch Leute, die dann irgendwie sagen, wie gesagt, ja, dass er Vettel den Sieg gekostet hat, wo ich mir denke, ja, also kannst du nicht sagen sowas. Oder der muss jetzt endlich mal weg. Oder der Holländer da oder sowas. Mir ist es zu einfach. Ich finde es immer, also in China, klar, da war es Verstappens Fehler. Er hat natürlich auch das Bingo-Los fast voll, das muss man halt auch sagen. Aber es war hier nicht nur sein Fehler, und das weiß auch Daniel Ricciardo, der da wirklich, erstens wollte er da vorbei, wo eigentlich nicht so richtig viel Platz war. Und zweitens hat er sich, glaube ich, auch mächtig beim Bremsen verschätzt. Denn wenn man mal genau hinguckt, fährt er ihm ja nicht in dem Moment ins Auto, wo Verstappen leicht nach links rüberzieht, sondern die fahren dann noch ein kleines Stück hintereinander her und dann fährt er ihm erst rein. Das heißt, Ricciardo hat ja auch seinen Teil dazu beigetragen. Sonst wäre nämlich Ricciardos Reaktion nach dem Rennen in den Interviews eine andere. Dann würde er sich nämlich so wie in Ungarn über Verstappen aufregen. Und ja, Verstappen ist natürlich auch angepisst, weil das hat ihm natürlich auch sein Rennen gekostet. Und man muss hier sagen, da muss ich Max Verstappen verteidigen. Vorher haben sie sich ja relativ gut angestellt und vor allem auch Max Verstappen, da haben wir ja auch schon drei, vier Szenen erlebt zwischen den beiden im Rennen, wo man dachte, oh ja, okay, jetzt ist gleich Ende. Aber da hat sich Verstappen sehr gut verhalten. Und hier ist es natürlich, dass sie beide gegeneinander fahren und natürlich fährt dann Ricciardo nach rechts, dann reagiert Verstappen darauf, dann fährt Ricciardo wieder nach links, dann fällt wahrscheinlich aber auch Verstappen ein, jetzt kann ich nicht so krass rüberziehen, sondern macht das nur ein bisschen, dann ja, weiß Ricciardo nicht, wo er hin soll und ich weiß nicht, ob Verstappen dann gebremst hat oder ob die Hybrid-Power irgendwie zurückgegangen ist dann und dann fährt er ihm hinten rein. Also die haben sich beide nicht mit rumbekleckert, im Übrigen auch nicht im ganzen Rennen, ja, also das war ja schon, zwei, drei Situationen, wo es echt eng war und da jetzt komplett auf Verstappen zu gehen, das finde ich ein bisschen zu einfach und ich bei vielen ist es, glaube ich, auch einfach nur, weil er Holländer ist. Ich warte noch auf Wohnwagenvergleiche, die habe ich noch nicht gelesen, aber es ist natürlich auch schwer mit so einem Wohnwagen rechts, links, ist immer schwierig, wer das kennt, ne? Aber trotzdem, mir ist es, wie gesagt, ein bisschen zu einfach, da auch nur Verstappen rauf zu gehen. Ihn trifft hier, wenn dann, genauso schuld wie Daniel Ricciardo. Letztendlich haben sie es beide verbockt. Das wissen auch beide, das weiß auch Christian Horner. Das weiß auch Adrian Newey. Ich möchte übrigens an die Hörer, ich möchte euch bitten, könnt ihr mir bitte ein GIF davon machen, wie Adrian Newey da vom Stand geht?
Das gibt's doch schon. Stand. Das hat doch Kollegin Friese von Formel1.de gepostet.
Achso, okay, das muss ich mir angucken, weil das ist natürlich groß, ein Bild für die Götter. Und ja, wer da auch Christian Horner im Interview danach gesehen hat, bei Sky zum Beispiel, er wusste nicht so richtig, was er sagen soll. Und ja, ich glaube, die waren alle bedient. Und beide haben es dann verschissen.
Mal unabhängig von dem, was Red Bull intern macht, Christian, müssen wir auch über das Thema Startplatzstrafe sprechen? Sergej Sirotkin muss in Barcelona 3 Plätze zurück wegen einer Kollision, die jetzt nicht unähnlich zu der war, die Verstappen und Ricciardo da hatten.
Glaube ich nicht. weil die Vier hat, denke ich, bei ihrem Strafmaß, nämlich keinem, sprich Verwarnung, halt in Betracht gezogen, dass die beiden sich gegenseitig schon genug bestraft haben und dass auch das Team mit dem Verlust der Punkte in der Konstrukteurswertung genug bestraft ist. Das ist vom Fingerspitzengefühl her okay. Würde man natürlich streng regelgetreu auslegen, muss man sagen, ist es nicht okay, dass ein Sirotkin die Gridstrafe bekommt und einer von den Red Bulls, again, da wissen wir nicht, wer war jetzt der Auslöser, das würden aber die Telemetriedaten aufschlüsseln, nicht. Wir gehen davon aus natürlich, dass die Vier die Daten zur Verfügung hatte, die wir nicht kennen und auf die wir so gespannt wären, und vielleicht sind die Daten halt einfach auch nicht klar, also vielleicht sagt auch das, der eine hat ein bisschen zu früh gebremst, der andere ein bisschen später, vielleicht auch einfach ein bisschen verschätzt durch den Windschatten und den Geschwindigkeitsüberschuss am Ende der Geraden. Also es ist wirklich schwierig zu beurteilen, aber wir wollen ja, dass die Formel 1 nicht mit Strafen überzogen und überreguliert wird, und deswegen hätte ich das da auch völlig fehl am Platz gefunden.
Okay, dann lassen wir diese Diskussion auch hinter uns, lassen Baku ein bisschen hinter uns, haben aber noch so ein paar Sachen, über die wir gleich sprechen müssen. Einmal melden wir uns noch kurz zurück, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert die Heimspiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Ein letztes Mal melden wir uns zurück mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de, und wir schauen auf das, was abseits der Strecke in Baku so los war, auch jetzt in den Quoten passiert ist, und da hat RTL natürlich eine Wahnsinnsquote, ja, auf den Tisch gelegt bekommen sozusagen. 5,03 Millionen Zuschauer im Schnitt. Das ist ein Marktanteil von 36,5%, und in der Spitze waren es 5,53 Millionen Zuschauer. Also die haben dann auch den hochemotionalen Kommentar von Heiko Wasser und Christian Danner mitbekommen. Vor allem bei diesem Unfall der beiden Red Bulls. Oh, jetzt ist es passiert. Ne? Also ja, sonst nicht viel. Also
hallo, das ist total emotional.
Nein, also wenn wir konstruktive Kritik mal da lassen wollen an die beiden, und das mache ich jetzt ganz einfach auch mal an dieser Stelle. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass sie mehr auf diese Sachen eingehen, auf die Roos und Surer zum Beispiel, aber ich glaube auch Hausleitner und Wurz eingehen, diese Strategie von Bottas zum Beispiel, ja, dass man ihn so lange fahren lässt, vielleicht sogar ein bisschen in der Hoffnung, dass ein Safety Car kommt, ihn dann wechseln lässt, ja, und dann so möglichst weit vor dem Ferrari fahren lässt. Also, dass wir wieder da ein bisschen mehr zu bekommen, weil auch ich glaube ja, dass der RTL-Zuschauer, gerade die RTL-Zuschauer, die jetzt von Sky gekommen sind, aber auch generell viele RTL-Zuschauer der Formel 1, jetzt nicht absolute Nulpen sind, was die Formel 1 angeht, sondern wirklich Fans, die auch wissen, was passiert. Und da würde ich mir einfach mehr Unterhaltung darüber wünschen, als über Kuchen, als über, Frisuren oder sonst was. Und einfach auch, Leute, die Formel 1, also so spannend, es geht so hoch her, und dann aber so ein Unfall einfach so wegzukommentieren oder, also da würde ich mir echt wünschen, ein bisschen Emotionen, aber auch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Also das kann ja nicht so schwer sein, das Beste aus beiden Welten zu finden. Da würde ich mir einfach wünschen, dass RTL daran ansetzt und Heiko Wasser und Christian Danner da vielleicht nochmal bei sich gegenseitig ansetzen. Also ja, also das ist halt irgendwie mein Appell, wenn man so will, an die beiden. Die hören es eh nicht. Aber ja, Ole, also es ist halt ein bisschen bitter dann. Also weil einfach so viel passiert und so wenig rüberkommt.
Ja, also das ist, glaube ich, einfach, die machen das seit 20 Jahren und die sind ja auch schon in einem eher gesetzteren Alter. Ich weiß nicht, ist Heiko Wasser schon 60?
Ja, aber Marc Surer ist doch älter als Christian Danner.
Ja,
und da kommt
gut,
trotzdem mehr Emotionen rüber.
Marc Surer hat, glaube ich, auch ein bisschen mehr Bock auf Rennfahren gehabt und allgemein auch so ein bisschen und ist der Szene doch ein bisschen mehr verbunden geblieben, glaube ich einfach. Und
Was hätte denn zum Beispiel, guck mal, diese Situation mit Grosjean, was wäre denn bei Sky los gewesen? Also Surer wäre doch vollkommen ausgeflippt. Also ich kann mir schon denken, was
ja,
er
natürlich
gesagt hätte.
Ja, natürlich. Stell dir mal vor, wie auch Jacques Schulz ausgeflippt wäre. Also möchte ich mir ja gar nicht vorstellen. Oder auch Sascha Roos. Also, und hier ist es halt, ja, jetzt, ja. Ja, glaube ich auch bei der Anfangsszene mit Raikön und Ocon sagte Wasser auch nur so, ah, und bitte. So nach dem Motto. Irgendwie sowas in der Richtung, denke ich mir auch so, was soll denn das? Ja, also ist total, passiert total viel. Das habe ich früher schon nicht verstanden. Früher war es halt immer so, vorne sind sie ins Auto gefahren, Schumi war irgendwie Siebter und er hat nur über Michael Schumacher geredet. Das verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe ja auch die Trainings dann bei RTL geguckt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als wenn sie uns eigentlich alle verarschen. Als wenn sie genau wüssten, wo die Kritik liegt und als würden sie jetzt sagen, so, jetzt reden wir einfach mal eine halbe Stunde über Kuchen oder sowas. Sie hatten ja Maxi Günther auch da, was sehr erfrischend war übrigens. Im Übrigen. Und ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, manchmal habe ich das Gefühl, sie wollen sich der Kritik auch nicht stellen, beziehungsweise wollen sie nicht annehmen oder umsetzen, sondern machen ihren Schuh einfach weiter. Vielleicht können sie es nicht anders, ich weiß es nicht. Ich meine, ja, beim Fußball könnte man sagen, gut, da kann man bei einem Tor auch mal ruhig sein, weil da hört hier eh keiner zu. Ja, wenn jetzt irgendwie das 1-0 für Deutschland in der 90. Minute fällt. Aber da, bei der Formel 1, das ist ja jetzt kein Sport, den man bei Public Viewing guckt.
Nee, und man kann ja bei YouTube auch die Bilder sehen, die dann den UK-Kommentar von Sky Sports F1 und Christian, du schaust ja auch oft über die Kollegen, wie die bei diesem Unfall von Verstappen und Ricciardo abgegangen sind. Also dachte ich, die reißen gleich ihre ganze Bude da ab. Klar, man kann es auch immer übertreiben, aber ich finde, Emotionen gehören halt dazu. Und gerade so ein Sport, der davon auch lebt, von Moderation und Kommentarleistung, ist das, glaube ich, soll das gar kein Bashing sein in diesem Fall, sondern einfach konstruktive Kritik, die, glaube ich, auch angebracht ist.
Ja, also wie gesagt, ich kann jetzt wenig über die RTL-Übertragung sagen, weil ich sie nicht gesehen habe.
Guck doch bitte mal RTL.
Aber ich bin grundsätzlich bei euch, dass Emotionen im Sport dazugehört und da gerade beim Live-Sport, glaube ich, der Kommentar wirklich eine elementare Funktion hat. Und ich, Jacques Schulz hat sich damals ja auch viel anhören müssen, weil er manchen halt zu over the top war. Ich fand es immer gut. Also ich finde cool, wenn Live-Sport auch im Kommentar so richtig das Feuer überspringt. Ich habe dagegen überhaupt nichts. Und Sky UK, finde ich, hat das fantastisch gemacht. Und ein Wort noch, weil ihr auch kurz Hausleitner Wurz im ORF angesprochen habt, auch fantastisch gemacht. Wirklich für die kleinen Mittel, die dem ORF zur Verfügung stehen, hervorragend, weil die beiden halt einfach Rennsituationen begreifen und lesen können. Also als das Safety Car dann kam, haben die halt sofort gecheckt, das ist jetzt die Chance für Bottas. Das war denen sofort klar, dass der da vorne sein wird. Das war im Übrigen jetzt auch keine Rocket Science. Das war ja auch schon vorher absehbar, dass Mercedes genau darauf dieses Rennen ausrichtet. Das sind halt Dinge, die sind auch für den Zuschauer, glaube ich, wichtig. Und ich bin bei euch, der Zuschauer ist nicht blöd. Ja, also dem kann man schon ein bisschen mehr zumuten als die Frisur von Lewis Hamilton. Aber again, das soll jetzt von meiner Seite zumindest keine Kritik an RTL sein, weil ich kann es gar nicht beurteilen, weil ich es nicht gesehen habe.
Ernst Hausleitner übrigens auch bald zu Gast bei uns hier in Starting Grid. Das können wir schon mal sagen. Wir sind noch dabei, einen Termin zu finden. Und dann auch für die, die ihn nicht kennen, glaube ich, eine ganz schöne Sache, ihn dann auch mal hier bei uns in der Sendung zu hören. Das wird ganz fein. Und nächste Woche ist der Formel 1 Europa-Auftakt. Bevor wir so ein bisschen über die Lage der Nation zum Abschluss sprechen, sind diese beiden Tage, der 30.04. und der 1.05. vor 24 Jahren sehr schwere Tage für die Formel 1 gewesen. Am 30.04. verstarb Roland Ratzenberger und am 1. Mai verstarb Ayrton Senna, beide beim großen Preis von San Marino und Imola. Christian, wahrscheinlich die dunkelsten Tage in der neueren Formel 1-Geschichte. Zwei Todesfälle, die ja bezeichnend sind, auch für das, was dann später passiert ist, was die Sicherheit der Formel-1-Autos anging, dann später in den 90er Jahren auch. Und zwei Todesfälle, die im Fall von Ayrton Senna natürlich ein riesiges Echo ausgelöst haben. Eine der größten Formel-1-Legenden aller Zeiten, Roland Ratzenberger, der manchmal so ein bisschen vergessen wird, aber jetzt bald seine Memoiren wahrscheinlich als Film bekommt. Also ich glaube, da können sich Fans von Roland Ratzenberger noch auf was freuen.
Ja, genau. Also für alle, die schon so ein bisschen einen Trailer davon sehen wollen, Peter Lewey, ein Bekannter von mir, arbeitet da gerade an einem Filmprojekt, ist auch ganz eng verbunden mit der Familie Ratzenberger. Rudolf Ratzenberger, der Vater übrigens, da haben wir zum 55. Geburtstag von Roland ein Interview gemacht, das immer wieder schön nachzulesen ist, ist eins der Interviews, wo ich auch ein bisschen stolz drauf bin, muss ich sagen, das ist echt gut geworden. War natürlich nicht mein Verdienst, sondern seins, weil er einfach die Geschichte wirklich sehr, sehr offen erzählt hat, wie er das damals erlebt hat und wie er Roland erlebt hat. Und dieser Trailer für diesen Ratzenberger Film, den gibt's. Der Film soll ja erst nächstes Jahr fertig werden dann, aber die ersten Ausschnitte davon, die gibt's jetzt schon zu sehen bei uns auf motorsporttotal.com und formel1.de in der Videosektion, beziehungsweise auch auf unseren Facebook-Seiten. Und da hat der Peter wirklich großartige Arbeit geleistet. Ich finde, das eins der besten Videos zu Roland Ratzenberger, das so im Internet rumspukt, sind ein paar Minuten nur, aber wirklich mit Gänsehautmomenten. Und was dann letztendlich so als Moral von der Geschichte rüberkommt, ist, Roland Ratzenberger ist bei dem gestorben, wo er am glücklichsten war, bei seinem Lebenstraum, den er sich erfüllt hat, nämlich Formel-1-Fahrer zu sein. Wirklich alle, die zuhören und die sich noch daran erinnern, die vielleicht auch, wo dann auch mal noch ein Tränchen verdrückt wird, so viele Jahre später, unbedingt dieses Video angucken. Also ganz, ganz hervorragende Arbeit.
Ja, und ich glaube, für alle alten Senna-Fans ist der Senna-Film auf jeden Fall ein Muss. Dort wird auch die Chronik dieses Wochenendes, dieses, ja, eigentlich wahnsinnigen Wochenendes in Imola irgendwie wiedergegeben, wo Ayrton Senna den Unfall von Ratzenberger auch sieht und, ja, ich glaube auch schon spürt, dass irgendwas passiert und dann ist es auch so gewesen am 1. Mai 1994, Ole. Viele, ja, diese Frage, wer ist die größere Formel-1-Legende? Ayrton Senna, Michael Schumacher, ich glaube, das muss jeder für sich selbst beantworten. Trotzdem, Ayrton Sennas Tod hat natürlich auch Positives gehabt für die Sicherheit in der Formel 1, da wurde nochmal nachgebessert. Deswegen auch die Legende, die Ayrton Senna hinterlässt, nicht nur fahrerisch, sondern auch für das, was die Zukunft der Formel 1 bedeutete, eine, die auf keinen Fall zu unterschätzen ist.
Nee, natürlich nicht. Also das ist, glaube ich, ein ganz einschneidendes Erlebnis in der Formel 1 Geschichte, in der Motorsport Geschichte, ganz, ganz generell, ja, ähnlich so ein bisschen, natürlich noch krasser, aber so ein bisschen wie der Tod von Dale Earnhardt damals, der ja auch sehr große Wellen geschlagen hat, der ja auch im NASCAR-Sport sehr viel verändert hat, das darf man auch nicht vergessen, aber Senna, das hat einfach alle nochmal wachgerüttelt, nachdem ja an Rennwochenenden davor 12 Jahre nichts passiert ist. Wir hatten natürlich noch Elio De Angelis dazwischen bei Testfahrten, aber das war einfach krass. Ähnlich sicherlich wie damals bei Jim Clark, ja, auch tragisch, nachdem man ja auch, da hat man ja auch dann danach viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die Formel 1 sicherer gemacht werden. Bei Jochen Rindt war es ähnlich und ja, eigentlich ab dem 2. Mai 1994 eine andere Zeitrechnung in der Formel 1. Das muss man so krass sagen. Dann wird natürlich noch Karl Wendlinger in Monaco etwas später und ab da hat sich doch schon sehr viel verändert und ich würde mal sagen, dass diese Unfälle, also der von Ratzenberger, der von Senna natürlich, von Wendlinger und auch der von Barrichello, darf man auch nicht vergessen, die Formel 1 zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Also ohne ja diesen tragischen Zwischenfälle gäbe es das heute nicht, so in der Form. Und es ist ja danach auch zum Glück 20 Jahre lang nichts passiert, aufgrund der wirklich krassen Sicherheitsvorkehrungen, die man getroffen hat. Und da wollen wir natürlich hoffen, dass das auch weiterhin so bleibt. Übrigens, was man nicht vergessen darf im Übrigen, es könnte natürlich auch sein, ich weiß nicht, ob das mal recherchiert wurde, wenn das jemand weiß, vielleicht mal schreiben, es hätte natürlich auch gut sein können, dass Halo seiner gerettet hätte.
Ja, das sind Fragen, die wir nie beantworten können, logischerweise, aber trotzdem an diesen beiden Tagen gedenken wir natürlich auch Roland Ratzenberger und Ayrton Senna. Kommen aber nochmal zum Abschluss, Christian, vielleicht auf eine wirklich positive Note zu ändern. Ich glaube, wenn wir auf das Leben von Ratzenberger und Senna zurückblicken, ist es auch positiv. Die Formel 1 steht vor dem Europaauftakt, vor dem echten Europaauftakt in Spanien. Nächste Woche werden wir die Vorberichterstattung sozusagen als Live-Sendung machen, Starting Grid Live. Wann das sein wird, das erfahrt ihr auf unserer Facebook-Seite, in unserer Facebook-Gruppe, natürlich auch auf formel1.de und Co. Dort wird Sascha Roos dann zu Gast sein, sich auch euren Fragen stellen und mit euch diskutieren über das, was in der Formel 1 passiert. Könnt ihr euch drauf freuen, freuen wir uns drauf. Wenn wir mal ganz kurz auf die Lage der Nation gucken zum Ende der Sendung, Christian. Die Formel 1 vor Europa. Wo steht sie aktuell?
Du meinst im Ansehen bei den Fans und so weiter?
Allgemein, also, bei dir ganz persönlich. Wenn du jetzt sagst, so, das ist für mich die Lage der Formel 1 vor diesem ersten Rennen auf europäischem Boden, so sehe ich sie aktuell.
Ich finde die Formel 1 momentan klasse. Also vielleicht erzähle ich kurz eine Anekdote von heute. Bevor wir unsere Noten veröffentlichen, geben wir die ja, jeder Redakteur einzeln oder jeder, der möchte, das passiert auf freiwilliger Basis bei uns, gibt die einzeln ab und dann besprechen wir kurz Fahrer bei Fahrer alle Noten durch, um auch unsere Redaktionsbegründung zu machen. Und bevor wir diesen Call heute zu Mittag hatten, habe ich zu den Kollegen gesagt, jetzt Jungs, das ist eigentlich eine richtig geile Saison, oder? Also es ist wirklich cool. Wir haben die Top Brands, Mercedes und Ferrari, die mit den Top-Fahrern Sebastian Vettel und Lewis Hamilton, die völlig konträr sind im Charakter, die da gegeneinander um die WM kämpfen. Es ist Red Bull immer wieder im Farbklecks drauf. Das Mittelfeld ist super spannend. Es wird überholt. Wir sehen richtige Überholmanöver. Wir sehen Überholmanöver, die in die Binsen gehen. Wir sehen zwischendurch mal wieder ein nicht ganz so aufregendes Rennen. Auch das braucht's mal, finde ich, so wie Melbourne dieses Jahr war. Also ich finde, die Formel 1 ist momentan richtig, richtig geil eigentlich und macht Spaß. Auch hinter den Kulissen gibt es die ein oder andere Geschichte zu erzählen, die auch so politisch für die Hardcore-Fans dann ganz interessant ist. Ich finde, die Formel 1 gibt momentan eine richtig gute Figur ab und ich muss sagen, ich habe schon Jahre gehabt, wo ich weniger Freude an meinem Beruf hatte. Momentan ist die Freude dran richtig groß.
Gibt es da noch eine Anekdote, die du erzählen kannst für unsere Hardcore-Fans am Transponder?
Also nicht für mich.
Nein, nicht für dich, aber vielleicht für die anderen, Christian.
Gibt's noch welche Anekdote meinst du jetzt?
Aktuelle heiße News, die noch gar nicht so thematisiert ist?
Da gibt's ein, zwei Geschichten. Das liegt ein bisschen dran, dass mir einfach die Zeit gefehlt hat, heute noch so die Geschichten umzusetzen. Ich bin schon seit 4 Uhr morgens am Werkeln und langsam wird der Tag auch wirklich lang. Wir haben gleich Mitternacht. Aber es gibt ein Gerücht, das hat Michael Schmidt von der Automotor und Sport als erster ins Spiel gebracht, dass Lawrence Stroll versucht, Williams dazu zu bewegen, sich doch vielleicht als Mercedes B-Team so ein bisschen zu positionieren. Mein Kollege Dieter Renken hat da mit Lawrence Stroll selbst gesprochen, am Grid in Baku, der sagt, er würde zwar das nicht selbst zahlen, aber er versucht Williams dazu zu bewegen, das zu tun. Also die Geschichte von Michael Schmidt, da ist schon was dran. Wir arbeiten auch gerade an der Analyse, aber das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da wirklich alle Fakten zusammen haben, wo wir mal versuchen, der Frage auf den Grund zu gehen, ist denn der Mercedes-Motor jetzt wirklich überhaupt noch der Beste? Oder hat Ferrari die wirklich schon überholt, so wie Toto Wolff das ja in seinem berühmten Understatement behauptet? Und natürlich werden wir auch versuchen, für morgen dann vorzubereiten, direkt, also für Dienstag, das, was Max Verstappen heute im Hangar 7 gesagt hat. Auch da bin ich gespannt, was seine erste Reaktion mit so einem Tag Abstand ist. Und natürlich lassen wir uns auch noch was einfallen zum Todestag von Ayrton Senna, der ja am Dienstag sich zum 24. Mal jährt. Wir haben da, glaube ich, noch ein bisschen Videocontent in der Schublade, das muss ich aber erst noch checken. Und vor allem, was wir haben, ist ein Interview meines niederländischen Kollegen Philipp Klären mit Josef Leberer, das war der Physio von Ayrton Senna. Das werden wir auch am Dienstag veröffentlichen und das ist auch wirklich ein Must-Read für alle Fans von Ayrton Senna.
Okay, dann haltet da auf jeden Fall auf formel1.de im Auge und uns hört ihr nächste Woche wieder hier auf meinsportradio.de, Starting Grid, das Formel 1 Magazin, dann mit der Live-Ausgabe zum Europa-Auftakt. Sascha Roos wird zu Gast sein, ihr werdet zu Gast sein, könnt anrufen, könnt dabei sein, könnt mit uns diskutieren, Fragen stellen, ja, und einfach ein bisschen über die Formel 1 schnacken. Mein Name ist Kevin Scheuren, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich beim Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Christian Immervoll, fürs dabei sein. Christian, vielen Dank.
Bitte gerne, wie immer ein Volksfest.
Und das letzte Wort, das hat wie immer Ole Waschkau. Davor aber natürlich noch der Hinweis von mir. Gerne eine iTunes-Rezension hinterlassen, uns weiterempfehlen bei all euren Freunden, all euren Verwandten und Bekannten, die Bock auf Formel 1 haben, die Bock auf etwas mehr als nur das Rennwochenende im Fernsehen haben und auch was Gutes für die Ohren haben wollen. Starting Grid ist eure Adresse, was das angeht. Und ich bedanke mich für eure Treue, für euer Zuhören. Bin raus und Ole, macht die Sendung zu.
Ja, es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Hat mich gefreut, dabei zu sein. Ich glaube, wir haben euch einen ganz guten Einblick gegeben, ja, in unsere Meinung zum, ja, besten Grand Prix des Jahres. Also wenn da nichts mehr kommt, also ich glaube nicht, dass da viel kommen kann noch. Also daran, das glaube ich tatsächlich nicht. Und wenn ihr mit uns darüber diskutieren wollt, über diese Ausgabe, wenn ihr den besagten Livestream den wir angesprochen haben, nochmal sehen wollt, dann kommt in unsere Facebook-Gruppe Starting with F1 Fans. Da könnt ihr mit uns diskutieren. Das ist eine geschlossene Gruppe, aber wir lassen natürlich jeden rein. Also da einfach suchen, Starting with F1 Fans und eine Anfrage stellen. Und nächste Woche gibt's dann den Livestream. Da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, da seid ihr auch dabei. Ruft natürlich auch an, ja, den Audio-Livestream hier, den Live-Podcast. Und dann hören wir uns hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up-to-date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.